Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett Time Stories BTS in the House. Und heute natürlich, oder wie sollte es anders sein, mit dem Haider Brett Time Stories.
Und dem Potti und Gast.
Und Gast. Wir haben uns wieder jemanden eingeladen und ich habe es ja auch schon unter den paar Kommentaren mal angekündigt und habe es auch, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, beziehungsweise nein, in meinem letzten Instagram-Post. Wir freuen uns natürlich auch mal, wenn Leute aus der Community auch mal Bock haben, mit uns zu schnacken. Und ja, wir haben uns heute jemanden eingeladen, der auch immer fleißig am Kommentieren ist, der ja auch den Blog auf meiner Homepage übernommen hat, auch wenn ich da noch nicht so fleißig zugekommen bin, immer alles hochzuladen. Es sei mir verziehen, es wird jetzt bald wieder kommen. Deswegen, Trommelwirbel, der Vorhang geht auf. Herzlich willkommen.
Hi Leute.
Magst du dich mal vorstellen?
Ja, ich, keine Ahnung, ich bin der Chris, häufig auch unter dem Namen Natok im Internet unterwegs. Ja. Und gucke jetzt hier schon länger euer Pottis Videos natürlich und den Podcast natürlich schon in der ersten Stunde an. Und wir spielen zusammen momentan noch Cthulhu.
Yes, richtig. Und das ist ja noch, das the Final Chapter ist noch offen, ne?
Ja, da steht noch was aus,
ja. Ja, da werde ich jetzt auch bald die Doodle-Liste hochladen.
Ja. Ich bin übrigens sehr gespannt, was der Christoph diesmal unter dem Podcast kommentiert.
Diesmal nichts.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich mal ein witziger Punkt. Vielleicht gibt es ja diesmal auch Kommentare zu Christoph, dann kann Christoph ja damit interagieren. Das kann ja auch sein. Wie ist euch beiden denn ergangen mit 37.000 Grad draußen?
Ja, bei mir geht's noch. Meine Wohnung ist nicht ganz so heiß. Ich habe jetzt gerade 24,5 Grad. Also
ist nur 24,5 geht. Ich bin voll am Saften. Ich war jetzt mal so ein, zwei Tage auf dem Land, habe mal so ein bisschen den Bimbam baumeln lassen. Ne? Und kaum komme ich nach Bochum wieder, alles am Sweaten. Und dann habe ich mir heute so gedacht, wir wollten eigentlich heute schwimmen fahren an die Ruhr. Und die Yassi musste aber bis 15 Uhr arbeiten. Oder wir konnten erst um 15 Uhr los. Ohne Witz, bis 14:30 Uhr, strahlender Sonnenschein, kaum hat die Feierabend, Gewitter, Regen, Feierabend, bumm, hat sich gelohnt. Am Ende des Tages waren wir noch bei Food Brothers, ein Burger futtern und danach habe ich vor Guardians of the Galaxy vor mich hin vegetiert.
Aber hier hat's in Remscheid gar nicht geregnet, aber Essen und sowas, umliegenden Städte, hat's voll erwischt. Ja, ich bin hier im Keller. Ich habe auch, weiß ich nicht, 20 Grad hier. Also hier lässt sich's gut leben, aber naja, der Alltag oben an Tageslicht, der war schon heavy irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich nicht dazu hinreißen lassen, so bescheuerte Posts abzuliefern, wie so irgendwie nähere Familie und Bekanntenkreis mit so, oh ey, hör mal, ich bin hier, wenn du mich suchst, bin im Kühlschrank. Oder ey, der Satan will sein Wetter zurück. Und boah, was für bescheuerte Posts. Und das sind die Ersten, die sich beschweren, so, Mensch, es hat kalt. Boah, Mensch, es hat kalt draußen.
Ja.
Sonne können wir nicht rein.
Definitiv. Aber da wären wir wieder beim Thema auf Haiders Residenz, ja, bei den Haiders. Heute mal nicht im Ost- oder im Westflügel, nein, heute im Keller, Gewölbe. Downstairs.
Ich nehme immer im Keller auf.
Und was ihr nicht wisst, was ich aber weiß, noch nicht mal 2,5 Meter entfernt von Daniels Sitzplatz ist der Ort des Geschehens, wo alles stattgefunden hat, unsere Twilight-Runde. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Regularien walten. Getränk der Folge. Was habt ihr denn vorbereitet heute?
Also ich habe mal ein schlappes Seppel.
Schlapper Adler. Seppel.
Ja, hier aus Aschaffenburg warst du doch erst.
Aschaffenburg, da bin ich auch bald wieder. Also, wenn ich auf der Durchreise bin, sage ich Bescheid. Ich fahre den Eric nämlich bald wieder besuchen. Und dann mache ich mal einen kleinen Schlenker nach Bad Camberg. Ne? Liegt ja auch direkt unterwegs.
Mach das.
Sag, hoffentlich tust du da nicht anschaffe, Cody.
Ey, schön Hungary.
Ah, oh, sehr gut.
Sevilla.
Schlapper Seppel,
erinnert was?
Mich da. Was?
Ein Tanqueray Sevilla. Gin Tonic.
Den habe ich auch hier stehen. Tatsächlich, da.
Ist echt cool.
Hätte ich auch gern heute gar gehabt,
nicht. Aber. Erstmal getrunken.
Nee, den morgen nicht.
Oh, ich habe übrigens eine Idee.
Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Raus. Auch so wie beim Brettspielen und so.
Kann gar nicht sein.
Getränk der Folge.
Geroldsteiner.
Schönes Geroldsteiner, klassisch. Dann trinke ich noch meinem Abendessen Getränk, Krombacher 00. Und dann von meinem lieben Freund Basmin habe ich auch noch was geschenkt bekommen zum Geburtstag. Also einst.
Einst.
Und einen kleinen Krater Noster, bayerischer Gin. Den schenke ich mir jetzt ein.
Jetzt trinken alle Gin. Ich habe aber, da habe ich noch was anderes. Also bei mir ist auch, tatsächlich habe ich ja heute erstmal, damit ich hier echt nicht vom Stuhl falle, Volvic. Und ich habe ja zuletzt mal verlauten lassen, dass ich in der Klausurphase gesteckt habe und hatte jetzt eine Klausur, die mir echt die Schweißperlen auf die Stirn hat tropfen lassen oder von der Stirn hat tropfen lassen. Und es war Testtheorie. Und ich habe echt gedacht, ich bin durchgeknallt. Heute kamen die Noten. Bestanden mit einer soliden 2,3 und deswegen gönne ich mir heute zur Feier des Tages ein 1,99 € Weißwein Erben Riesling halbtrocken. Da steht noch drauf, feiner deutscher Wein seit 1789, lang wegen gut wagen. Kann ja nur was Gutes sein. Muss zwar später noch auffahren, aber ein Gläschen geht. Und dann zum Thema Gin. Ich habe das nämlich heute auf dem Klo, ist mir das mal eingefallen. Und zwar habe ich mal zu Weihnachten habe ich so einen Gin-Baukasten gekriegt und ich habe mir überlegt, ich werde mir mit dem Daniel, werde ich mich mal außerhalb oder vielleicht in der nächsten Jubiläumsfolge, destillieren wir ein Unikat, ein weltweites Unikat, und zwar da destillieren wir einen Brett Time Stories Gin. Und den verlosen wir dann. Ich habe nämlich so einen Baukasten gekriegt mit den ganzen Gewürzen, so ein Klimbim. Und dann machen wir mal den BTS Gin und den verlosen wir dann zu unserer nächsten Jubiläumsfolge, würde ich sagen, oder?
Ey, das Gute ist, da können wir zwei verlosen. Ich habe da zum Geburtstag vom Domi und vom Andy, Norma.
Du hast das auch, ne?
Und von der Patty habe ich das auch geschenkt bekommen.
Geil, genau. Vor allem, dann haben wir insgesamt 4 Flaschen. Dann können wir 2 verlosen, 2 saufen wir dann selber. Weil in jedem Baukasten, glaube ich, 2 Flaschen drin.
Oh, sorry, der Friede war auch quasi involviert. So, bevor ich hier irgendwen, ne? Das gibt immer Ärger, wenn man irgendwen vergisst. Ich hoffe, jetzt habe ich alle genannt.
Mhm. Wohl sei. Ja. Oh, der ist aber süffig. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen mit einem kurzen Recap.
Recap. Ja, wir haben in der letzten Woche auch Besuch gehabt. Das war sehr schön. Nach Wiedereinstieg, nach unserer kleinen kurzen Sommerpause, war es am Anfang ein bisschen holperig für mein Empfinden. Ne? Wir wollten ganz viel loswerden und uns loswerden und uns herzen quasi über die digitale Entfernung und hatten den Marcel von Strohmann Games zu Gast. Der hat uns so leichte Einblicke ins Verlagswesen gegeben, hat dann auch selber so ein paar Spiele ins Rennen geworfen, die er so gerne mag und die er gerne spielt, wo ich dann auch direkt mal so eine Hansa Teutonica recherchiert hatte, wo jetzt die Big Box rauskommt. Also der hat auch nochmal ein paar neue Einflüsse nochmal mitgegeben, was ich mal ganz gut finde, wenn ein Gast da ist, der dann nochmal so einen anderen Blickwinkel reinbringt. Ja, und es war eine super spannende Folge. Leider ist Flotilla da so ein bisschen zu kurz gekommen, hast du ja gerade im Vorfeld auch nochmal erwähnt, das Spiel, was er ursprünglich auch rausbringen wollte. Aber ich meine, wir haben jetzt über Fantasy Realms nochmal gesprochen, wo der Vorverkauf losgehen wird und was auch ein tolles Spiel ist, was sicherlich auch einen guten Absatz auf dem deutschen Markt finden wird. Ja. Und ich hoffe, die Hörer oder ihr habt da tatsächlich so ein bisschen Verständnis gewonnen, warum manchmal eine Auflage nur in einer begrenzten Stückzahl erhältlich ist, warum Spiele vergriffen sind und wie sich dieser Prozess gestaltet, so von Spielidee zu ich nehme mal Geld in die Hand und lass die anfertigen und verkaufe die. Und es war mal eine spannende andere Seite, sage ich jetzt mal, so die wir da beleuchten konnten. Und der Marcel war echt ein super angenehmer Gast, fast schon ein bisschen zu zurückhaltend. Also ich bin mir sicher, den werden wir bestimmt noch mal zu Gast haben.
Auf jeden Fall. Nehmen. Ich habe mit ihm auch schon gequatscht, habe auch schon gesagt, also er hat sich auch super wohlgefühlt, er hat gesagt, er hat auch viel Spaß gehabt. Und er hat von sich selber behauptet, so er hätte gern noch über 2, 3 weitere Spiele gesprochen, aber er sagte, dann wäre die Folge noch 2,5, 3 Stunden gegangen. Aber ich habe gesagt, so Mensch, war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du uns beehrt hast. Insofern war das, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kommentaren. Und ich meine, ich nehme das jetzt mal vor, aber diesmal habe ich auch gar nicht so viele ausgedruckt, vielleicht werden es diesmal nicht so viele. Relativ viele Kommentare waren natürlich eher so positiver Natur, dass sie sich halt gefreut haben, dass sie wieder da sind. Und da sei auch nochmal gesagt, Leute, wir sind jetzt momentan noch so ein bisschen in der Phase, Sommer, nicht Sommerloch, aber beim Daniel hat jetzt die Schule wieder angefangen. Ich muss am Wochenende meistens arbeiten, auch echt zu Kackschichten. Dementsprechend seht's uns nach, wenn sich das jetzt wieder ein bisschen mit den Zeiten einpendeln muss. Wir werden natürlich versuchen, langfristig wieder zu versuchen, dass wir immer sonntags um 12 senden, beziehungsweise dann um 18.30 Uhr auf YouTube. Aber seht's uns nach, wenn es jetzt ein bisschen dauert. Also wir werden jetzt mal so ein bisschen mal erstmal aus der Reihe produzieren, wie es gerade passt. Also das wird sich aber, glaube ich, in den nächsten 3 bis 4 Folgen auch wieder einpendeln, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass das momentan so ein bisschen asynchron läuft. Dann
nochmal eine alte Folge zum Einschlafen.
Ja, genau. Und da auch nochmal, sei nochmal gesagt, also wir waren auch jetzt ein bisschen geflasht. Ich habe das ja auch nochmal auf meinem Instagram-Account nochmal geteilt. Wir sind ja mittlerweile so bei 1450 Abonnenten mittlerweile. Ich habe gerade eben nochmal reingeguckt, ich glaube, es sind 1451. Da sind wir natürlich selber ein bisschen geflasht, haben wir irgendwie nicht so wirklich mit gerechnet. Und da geht natürlich ein ganz, ganz viele Herzen raus an jeden Einzelnen und jede Einzelne, die uns da hören und supporten und die uns auch fleißig auf Apple Podcast bewerten und immer fleißig kommentieren. Also wirklich richtig, richtig coole Nummer. Und ja, darf gerne so bleiben. Also gerne.
Auch von mir. Vielen, vielen Dank dafür, ja. Ich will dich gar nicht immer unterbrechen, sorry.
Nein, du darfst ruhig, sonst ich habe immer das Gefühl, ich rede so viel, aber ich habe mir sagen lassen, dass es langfristig immer ausgeglichen ist. So, gehen wir einfach mal auf die Kommentare drauf ein. Und zwar fangen wir an mit dem Herr der Spiele, hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und er hat mir geschrieben, sehr cooler Podcast mit spannenden Einblicken ins Verlagswesen. Epic Spell Wars ist, by the way, mein Lieblingsabsacker. Wichtig ist die Aussprache der Sprüche. Davon lebt das Spiel. Und Spartacus ist in meiner ewigen Top 5. Wichtig ist mir hier die Immersion. Ihr müsst euch wirklich in die Rolle eines hinterhältigen Lannisters versetzen, der um jeden Preis an Einfluss gewinnen will. In meiner Gruppe wird's gefeiert. Wenn einer von euch mal in der Ecke Wiesbaden ist, dann seid ihr herzlich eingeladen. Ja, weil ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass Spartacus bei mir so ein bisschen gefloppt ist. Also das heißt gefloppt. Das ist ganz nett, aber ist bei mir schon wieder ausgezogen. Ich habe schon weiterverkauft wieder.
Echt?
Also sofort wieder raus. Ja.
War bei mir noch ungespielt.
Ja. Also, ich weiß nicht,
hast du es gespielt, Christoph?
Ich hab's mir gekauft, aber es hat keiner mitgespielt. Aber ich weiß jetzt, wo ich spielen kann, weil der Herr der Spiele, der Marcel, der wohnt ja nicht weit weg von mir.
Wollte gerade sagen, der ist ja nicht weit weg von dir, ne?
Wir haben auch letztens erst zusammen gespielt, wieder mal.
Na, guck mal an.
Ja, dann ran an die Buletten.
Dann kurzer Hint, Stefan Godot hat kommentiert, also dabei ist es geblieben. Wir hatten ja mal nochmal gesprochen, oder ich hatte ja das Spiel so ein bisschen announced, was jetzt ansteht mit The Beginning und dass man eben irgendwie die Fortschritte aus dem einen Spiel mit ins nächste nehmen kann. Also das bleibt auf jeden Fall. Da sei schon mal ein wenig gespoilert, dass der Stefan sich in einen unserer nächsten Podcasts verirren wird. Und er hat auch schon ein Weiße-Weiße-Känze-Känze vorbereitet. Finde ich super. Dann Nobby86, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal raushauen. Da ging es ja darum, dass er bei sich in der Region irgendwie nicht so viele Mitspieler findet. Und Nobby hat geschrieben, dann folge ich mal dem Aufruf, bin im Raum München zu Hause. Also Leute, wenn ihr im Raum München seid und sympathische Mitspieler sucht, Nobby würde sich auf jeden Fall freuen. So, haben wir hier noch irgendwas? Gut, der Eugi hat sich wieder mal gefreut, dass wir wieder da sind. Grandiose Folge. Eure Gäste sind definitiv ein Mehrwert. Müssen wir mal gucken, ob der Christoph heute die Latte halten kann. Aber da bin ich, glaube ich, ganz guter Dinge.
Die Latte halten kann. Lasse Christoph in
Ruhe. Ey, komm. Er hat mit dem schlappen Rocco da angefangen oder schlappen Seppel da. David Rimbach. Coole Folge, nur der Strohmann kam kaum zu Wort. Spartacus ist bei mir auch durchgefallen, hat einfach nicht gezündet. Auf The Beginning freue ich mich aber auch tierisch. Dann, was mich auch immer freut, und man merkt ja auch immer so in den Kommentaren, dass es immer eine sehr große Männerdomäne ist. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Mädels sich zu Wort melden. Und die Caroline hat geschrieben, hat mich richtig gefreut, als meine Podcast-App mich benachrichtigt hat, dass es eine neue Folge gibt. Euer Podcast ist super und macht weiter so. Dann Pyra D hat geschrieben, ich verstehe ja den Hype um Gugong nicht, spielt sich langweilig, die Deluxe-Komponenten sind unspielbar, wenn das Licht von oben kommt, weil die so hart reflektieren und man hat die Wahl, ob man auf ein Feld für 2 oder 3 Siegpunkte geht oder eins, das nächste Runde 5 gibt. Dafür mag ich ja Endeavor sehr gerne, aber ihr macht wirklich einen super Podcast und als deutsche Fantasy Rams wird direkt geordert. Also ich finde Gugong tatsächlich halt ist ein nettes Spiel. Also ich finde es nicht schlecht, ich finde es auch nicht mega gut, aber mir macht Spaß. Weiß nicht, habt ihr es beide schon gezockt?
Mm-mm. Ich leider noch nicht. Würde mich aber auch mal interessieren.
Also ich finde es gar nicht schlecht. Also ich habe mir jetzt die Expansion nicht gegönnt, aber Also ich kann es eigentlich empfehlen. Dann ganz kurz nochmal, der Michael Geilrauner hatte nochmal gefragt, wie hoch jetzt die Auflage sein wird bei Fantasy Realms, weil er das irgendwie überhört hatte. Also die Erstauflage wird 2000 Exemplare sein. Ja. Und dann halt gucken, wie sich das Ganze, auf jeden Fall abverkauft. Dann Dan the Man and the Board Game Van. Ich habe auch schon überlegt, den müssen wir eigentlich auch mal einladen, oder?
Das ist geil,
ja. Den müssen wir, irgendwann müssen wir.
Er hat auch richtig geile Sachen, habe ich bei Instagram gesehen. Der zockt richtig coole Dinger da weg.
Ja, Dan, wenn du das in deinem Van hörst, wir wollen dich bei uns im Podcast. So. Er hat auf jeden Fall geschrieben, mega Folge, Männers, das Warten hat sich gelohnt. Mit dem Marcel habt ihr auf jeden Fall einen super interessanten Gast dabei. Freue mich auf das deutsche Flotilla und bin gespannt, was da noch so kommt. Zudem fand ich super, dass Potti versucht hat, Marcel zwei Fantasy Rams aus dem Kreuz zu leiern, damit wir das hier verlosen kann. Jetzt sollte ich mich aber mal pennlegen, da ich morgen so einen Ring in so einen Vollberg schmeißen muss und dazu sollte ich ausgeklaffen sein. Nennen wir es verlosen. Ich verlose das dann an den Daniel und mich. So, und dann noch drei kurze. Paco Piano hat geschrieben, starke Folge, Boys, entwickelt euch langsam zu meinem liebsten Brettspiel-Podcast überhaupt. Spannend wäre auch mal, einen Game-Entwickler einzuladen, um aufzuzeigen, wie ein Prototyp entsteht. Will selbst gerade ein Game entwickeln mit Roboter-Ninjas, aber komm aber nicht weiter. Hey. Da kann ich vielleicht was zu sagen.
Spoilern. Ja, da kann ich schon mal spoilern, ja. Und da überrasche ich dich noch. Und zwar, jetzt greife ich schon mal vor, der Oiji war ja zum Zocken hier. Und der war so geflasht von dem, dass ich so die ganzen Spieleautoren immer anschreibe. Und jetzt hat der tatsächlich Kontakt zu dem Spieleautoren von Mystea und Ikaion. Ja, der ist ein Italiener. Der lebt in Deutschland, spricht aber kaum Deutsch und spricht auch nur bedingt Englisch. Und jetzt kommt der Oiji in das Spiel. Der Oiji hatte gesagt, ich fahre die Besuche und dann übersetze ich für den und der wird in den Podcast teilnehmen. Geil. Und der arbeitet jetzt auf jeden Fall so an so ein paar Prototypen. Ja, Oiji, Grüße gehen raus. Hat er sich gut schon selber reingezeckt. Geil. Aber ist natürlich geil, der hat ja irgendwie so den Kontakt geknüpft. Das ist ein junger Spieleautor, der halt jetzt nach Deutschland gezogen ist und ja, der hat zwei dicke Kickstarter rausgebracht und wird dann wahrscheinlich so ein paar Prototypen berichten können. Mhm. Also dann vielleicht so, wenn unsere Planung funktioniert, Mitte, Ende September, wenn der Oiji aus dem Urlaub ist und
Geilo Milo. Ja, ich wir wollten ja, also ich versuche ja eventuell zocke ich mit Oiji am Wochenende, du kannst ja leider nicht. Allerdings muss ich mal gucken, der Knaller ist ja momentan erstmal ohne fahrbaren Untersatz. Deswegen muss ich ja nach Düsseldorf
noch gründen. Noch nicht.
Ja, ab Freitag, wir wollen Samstag zocken. Okay, dann Boardgame Engine wir hatten einen kleinen Dreher bei dem Endeavor-Ding drin, genau, bei den letzten drei Gebäuden, da hatte ich halt vercheckt, dass da unten drunter einfach noch so ein paar Gebäude umgedreht sind, die man halt einfach austauschen kann. Das hat er nochmal klargestellt. Und Dennis Neubert, seit heute Mitglied in der Poddys Gin und Spiele Freunde-Gruppe, hat geschrieben, geil, dass ihr wieder da seid, habt die Folge richtig genossen. Ich kann von meiner Seite aus Spartacus nur empfehlen, in der richtigen Runde ein super Teil. Man sollte allerdings mit 5 oder 6 Einfluss oder Ruhm, ich weiß auch nicht mehr, wie die Siegpunkte da heißen, starten, sonst wird es tatsächlich etwas lang. Liebe geht wie immer raus. Ja, wie gesagt, also ich fand Spartacus für das, was es ist, hat es mir tatsächlich zu lang gedauert. Und wie gesagt, es war ganz nett, aber irgendwie muss ich dann doch sagen, wenn ich ein Spiel will, wo es so um Intrigen geht, wo es so darum geht, sich irgendwie gegenseitig in die Parade zu fahren, ja, würde ich dann doch andere Spiele bevorzugen. Also, naja, aber lassen wir so stehen. Dann sind wir heute relativ flott mit den Kommentaren. Christoph, deine drei Games.
Oh, meine drei Games. Ja, das eine habe ich zusammen mit dem Marcel, Herr der Spiele, gezockt. Und zwar Champions of Midgard habe ich jetzt endlich mal gespielt, nachdem ich das auch aus der Spieleschmiede mir besorgt habe, mit allen Erweiterungen. Also das hat mir echt gut gefallen, vor allen Dingen, weil es relativ zackig gespielt ist. Wir haben, glaube ich, haben es zweimal gespielt an dem Abend und waren in der zweiten Runde mit 70 Minuten zu dritt fertig. Also das hat mir echt gut gefallen.
Oh, geil.
Okay. Ja, dann habe ich Blackout Hongkong gespielt letzte Woche.
Oh, schönes Spiel. Ich mag's.
Bin zwar ziemlich untergegangen, aber hat mir trotzdem gefallen. Und dann haben wir noch Claymore 2 mal mit dem Chronicle gespielt, mit dem Drachenbootrennen.
Ja.
Das hat mir eigentlich auch gut gefallen.
Also eigentlich.
Eigentlich sind wir
eigentlich. Nee, also doch. Nee. Ich habe auch da ziemlich verloren. Irgendwie ist da mein Plan nicht aufgegangen. Also das ist gar nicht mal so einfach, mit diesem Drachenboot einmal rundzukommen.
Ja.
Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber doch, also bringt auf jeden Fall, bringen die Chronicles noch mal so einiges mehr an ja, Varianz rein und das macht echt Spaß.
Kommt also ja ein neuer Kickstarter jetzt, ne?
Wollte gerade sagen,
die Highland Games.
Ja. Genau, die Highland Games kommt eine Erweiterung quasi für Glenmore 2,
wo nächste ich Woche, glaube ich, startet das.
Da habe ich sogar den Solo-Modus mitgetestet. Der ist ja vom David Turzi, also von Automa Factory. Und
ich muss da immer so lachen, ey, weil in jedem Kackspiel ist mittlerweile Solo-Modus von David Turzi. Ja. Der macht auch gar keine eigenen Spiele mehr, der macht einfach für jedes Spiel einen Solo-Modus.
Der macht Solo-Modus, da ist er voll auf mit beschäftigt.
Tawatinsuyu.
Tawatinsuyu. Ich weiß.
Aber der ist echt knackig. Also, wenn man mal Solo gerne Solo spielt, lohnt sich das auf jeden Fall.
Ja, okay. Also, ich finde ja tatsächlich, Blackout Hongkong mag ich sehr gerne. Finde ich, ist ein ganz cooles Game. Finde ich auch thematisch recht cool gelöst. Gut, die Boards sind ein bisschen groß, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es ganz, ganz cool, das Spiel. Habe ich jetzt lange nicht mehr gezockt, aber schon öfters mal wieder irgendwie in der Hand gehabt. Und ja, Glenmore 2 ist halt ein Kracher, ne? Muss man ganz klar sagen. Vielleicht gucken wir mal, vielleicht kriegen wir auch mal den Matthias Kramer oder die Kollegen von Funtails mal ran hier.
Ja, das Krasse ist, also ich habe mir das Spiel geholt auf eure Empfehlung vom Dominik, Board Game Engine und Dear Potty. Und ich habe es online gespielt zu Corona-Zeiten und ich fand es ganz gut, aber der Friede hatte so eine Zerstörungstaktik, der hat extra seine Stadt so mini klein gehalten, hat nichts gekauft und dann habe ich am Ende super viele Minuspunkte gehabt und dann hat mich das Spiel irgendwie so begrenzt begeistert. Und dann war es so bei mir so ein bisschen auf der Abschussliste, weil ich es irgendwie nicht mehr auf den Tisch gebracht habe. Und dann hatte ich es vor kurzem auch nochmal gespielt und habe einfach wieder festgestellt, es ist echt ein tolles Plättchenlegespiel, so mit, also du kannst viel grübeln, kannst viel machen und auch wirklich so dieser Effekt, du willst ein Plättchen haben, bist aber in dem Zwist. Wenn ich jetzt zu weit vorgehe, dann bin ich erstmal wieder eine halbe Stunde später dran. Die anderen sind zehnmal noch vor mir dran. Oder ne, also du hast die ganze Zeit Angst um irgendein Plättchen und dass du haben willst und wenn das nicht kriegst und dann musst du einen Plan B haben. Das macht Erstaunliches eigentlich mit so dem kleinen Radius, den es so verbreitet, so, ne? Mit diesem Rondell, mit dem Plättchen nehmen und so.
Ist ja, und das Geile sind halt einfach auch die Chronicles. Du hast es wahrscheinlich auch ohne Chronicle gespielt bis jetzt, ne?
Bisher, ja.
Ja, also die bringen halt, ne, das ist auch das, was Christoph gerade gesagt hat, ne, auch die bringen einfach nochmal so viel Varianz rein, nochmal irgendwie auch eine gewisse Tiefe und ändern auch nochmal komplett die Strategie, die man fahren kann, wenn halt, ne, also zum Beispiel, ich glaube, wenn jetzt schon mit dem Drachenboot gespielt ist, seitdem Frieda relativ wenig gebracht hat, seine Stadt klein zu halten, weil du halt einfach noch andere Dinge hast, auf die du achten musst, ne? Also da kommen einfach noch so viele Dinge mit rein. Ne? Ja, genau. Deswegen, also finde ich auf jeden Fall richtig cool. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe eine ganze Menge hier. Ich halte mich kurz. Aber wenn ich sage, ich halte mich kurz, dann halte ich mich ja kurz, im Gegensatz zu anderen.
Ja, wie jetzt überhört.
Es ist ja ein bisschen Zeit verstrichen. Ich hatte noch mal mit dem Eugy und mit dem Kubiak und mit Marvin Redhead habe ich noch mal Tor auf den Tisch gebracht, nachdem das in meiner anderen Spielerunde gefloppt ist und wollte das noch mal auf den Prüfstand bringen. Da muss ich mir auch eingestehen, dass das tatsächlich manchmal steht und fällt mit der Erklärweise. Mir ist beim Erklären von Tor in der Vorwoche dann aufgefallen, irgendwie war es auch ein bisschen holprig und da war der Einstieg schon mal schwer. Diesmal eine saubere Erklärung und allen am Tisch hat's gefallen und es war wieder eine absolut geile Runde, ey. Das ist echt der Hammer. Christoph, hast du es mal gespielt?
Nee. Aber auch irgendwann, nicht, wenn du das noch 10-mal erwähnst, werde ich es mir mal besorgen und spielen.
Nee, so genau gut, aus dem Grund nicht. Wirklich. Wenn er das noch 100-mal sagt, demnächst piep ich das einfach raus. Wenn der
noch echt ein schönes Spiel.
Einfach raus.
Es ist, und da werden wir vielleicht nachher noch mit unserem Hauptthema drauf kommen. Es ist einfach, es ist ja schon was älter, aber es ist einfach ein zeitloses Spiel. Und das ist schon geil, finde ich, das, was Spiel macht. Ja, dann habe ich endlich geschafft, Shogun auf den Tisch zu bringen. Das haben wir beim Andi gezockt, Anfang letzter Woche. Übrigens nochmal hiermit alles Gute zur Geburt eurer süßen Tochter. Oh, die ist nämlich dann ganz kurz später ist sie nämlich dann geschlüpft. Es war cool. Nämlich dann so kurz vor Entbindung, also quasi der letzte Zock vor Entbindung. Shogun, optisch würde man sagen, so Risiko in Asien. Aber das Spiel hat so einen Spaß gemacht. Du programmierst deine 10 Aktionen. Du weißt, welche 5 Aktionen in der Anfangsphase kommen und die anderen 5 kommen dann verdeckt ins Spiel und weiß halt nicht, in welcher Reihenfolge die triggern. Darunter, unter diesen Aktionen befindet sich zum Beispiel eine Kampfphase oder eine Erntephase. Und manchmal brauchst du dann, um vielleicht neue Soldaten zu generieren, brauchst du erstmal vor Reis oder was weiß ich und musst das dann so ein bisschen planen und timen. Und der Kampfmechanismus ist total geil, nämlich du nimmst diese ganzen Cubes, die immer auf einem Feld sind, wo der Kampf stattfindet, und schmeißt die in diesen Würfelturm und dann guckst du das Ergebnis ab, was aus diesem Würfelturm rauskommt. So, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du wirfst jetzt 10 gelbe Cubes rein, weil der voll die Obermacht ist, der Andi da in seinem Start, und du hast selber nur so 3 braune, die du da reinwirfst, zack, und dann kommt ein brauner raus und kein gelber, hast du die Schlacht gewonnen und der bleibt dann im Turm über, so quasi. Also jetzt so extrem war es natürlich dann nicht, aber es war so ein Moment des Zufalls mit dabei und der Mix aus, ich programmiere meine Aktion, da war es wirklich mucksmäuschenstill am Tisch, so, weil alle so konzentriert waren, sagen, ah, was mache ich jetzt und wo will ich was machen? Und dann dieser Kampf, wo alle wirklich gelacht haben und auch wenn du verloren hast, richtig Spaß hattest, ist auch ein super Spiel. Kennt ihr das beide?
Aber du hast die Pegasus-Version, ne? Gab es nicht mal auch eine Version irgendwie von, oder Queen Games?
Queen Games.
Aber gab es nicht auch mal eine ganz alte Version, die war bei MB-Spiele damals oder sowas?
Das ist ein anderes Spiel.
Das ist ein anderes Spiel, okay. Ja, ich kenne nämlich nur das. Also.
Ich glaube, das kenne ich auch. Und das ist ja eine Wiederauflage oder eine Remake von Wallenstein, der Shogun.
Ganz genau. Ja. Und das ist auf jeden Fall, hat es richtig Spaß gemacht. Cooles Spiel. Bleibt auf jeden Fall. Hat sich bewährt. So, dann habe ich am gleichen Abend Senators gespielt, so ein Beatspiel. Das hat bei mir bedingt gezündet. Also ich glaube, das hat Potenzial, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das würde ich mir jetzt anschaffen. Das war okay. Kann man sich auch fies in die Parade fahren. Also wer solche Spiele mag, sollte es sich auf jeden Fall mal anschauen. Man bietet da um so Karten, um so Ressourcen und dann muss man die einlösen. Und man kann sich die auch dann noch, man kann auch erpressen und dann kann man einem so eine offen ausliegende Karte wegklauen in Kurzform. Es ist echt ein fieses Spiel. Aber auf eine lustige Art und Weise. Christoph, du nix, auch schon gespielt. Ja,
ich hab's immer noch auf meinem Pile of Shame liegen, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört von dem Spiel, deswegen habe ich es mir zugelegt und hoffe jetzt immer noch mal drauf, dass ich mal die Gelegenheit bekomme, es mal zu zocken. Aber ja, da sollte man halt auch ein paar Leute mehr zu haben. Also das so ist jetzt eher, glaube ich, auch für ein bisschen größere Gruppen, oder?
Wir haben es zu viert gespielt, das funktioniert dann schon gut. Mhm. Du kannst halt fiese Sachen machen, ne? Du erpresst dann so ein paar und dann brauchst du ein bisschen Geld und was mich ein bisschen gestört hat bei dem Spiel, war, dass die Differenz mit dem Startgeld, was man hat. Ich war Startspieler, habe 10 Geld bekommen. Und der vierte Spieler, also 13, 16 und 19, der Spieler, der hinter mir dran war, hat quasi schon das Doppelte an Salär gehabt. Und damit konnte der schon ein bisschen mehr Druck machen auf bestimmte Karten. Das, finde ich, war gefühlt nicht so ganz balanciert. Aber das kann man ja locker irgendwie hausregeln im Zweifel. Hat vielleicht auch nur in der Runde jetzt nicht funktioniert. Deswegen, nach einmaligem Spiel kann ich mir da jetzt noch kein finales Urteil erlauben.
Boah, bei Hausregeln sträuben sich mir immer die Nackenhaare, ne? Ich bin der absolute Anti-Hausregel-Freund, ne? Muss ich echt sagen. Das ist bei mir, weiß ich nicht, da sträubt sich mein innerer Monk, der sagt, nee, wenn das in den Regeln anders steht, dann machst du das auch nicht so.
Und grundsätzlich, ja. So, und dann komme ich auch zum finalen Abschluss. Dann habe ich wieder 3x2 wahrscheinlich genannt, ne? habe ich die Woche zu viert mit Basti, Jasmin und Marco Too Many Bones gespielt. Und es ist ja immer eins meiner Lieblingsspiele gewesen und ich sträube mich auch zu sagen, meine besten Liste und so. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn ich aufwachen würde, mich jemand schütteln würde, was dein Lieblingsspiel, dann würde ich sagen, Too Many Bones. Das ist, also da gehen die Meinungen ja wirklich auseinander, aber in meinen Augen, was die da aufs Parkett gezaubert haben, die Jungs, diese Chips sind einzigartig, dieser Würfelmechanismus, die Charakterentwicklung, jetzt habe ich mit diesen Labrats gespielt, mit diesen 4 Charakteren, also ich habe beim ersten Mal so einen kleinen Fehler gemacht, das nicht alles so zu bedenken, dass man mehrere Charaktere da entwickeln kann auch, ne? Da ist so viel Potenzial drin. Also es hat schon echt so Spaß gemacht und der Gedanke so, beim nächsten Mal würde ich das und das machen. Und was vordergründig halt ist, so, du kannst ja jeden Charakter auf 20 Arten und Weisen spielen, weil du ja bestimmte Würfel da auswählen kannst oder bestimmte Stränge einschlagen kannst. Das heißt, das hat einen Unendliches an Widerspielreiz. Hm. Viele sagen, hey, du hast hier so die ersten drei Karten, die spielst du 10-mal und ist immer das Gleiche. Aber es geht ja letztlich nicht nur um Geschichte erleben, sondern eher um dieses Charakter entwickeln und diese Battlemat, die das Spiel hat, die, wo eigentlich alles zentriert auf kleinem Raum ist und trotzdem epische Kämpfe stattfinden lässt. Hm. Also das Spiel,
was ich halt
ist
finde, ich
einfach
finde halt so das Herzstück, genau, und das, also ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen, so ein Spiel, entweder liebt man es oder man hasst es. Und bei dem Spiel ist es halt so, im Prinzip findet da ja gar keine große Story statt. So, okay, du hast halt immer diesen Tyrannen, den du jagst, aber die Encounter sind ja variabel. Das ist keine zusammenhängende Story. Aber das macht das Spiel auch nicht aus. Ich finde, was das Spiel halt ausmacht, ist so dieses, okay, ich teste mal, jetzt nehme ich mal den Würfel oder versuche mal da was mehr oder ein Attack mehr und okay, vielleicht habe ich jetzt hier irgendwie das Item und sowas. Und der Kampf ist immer so dieses Austesten, ob das, was ich mir versucht habe vorzustellen, ob mein Charakter das umsetzen kann. Und das natürlich so noch mit diesem Glücksmechanismus. Aber auch da gibt's natürlich auch wieder diesen Backup-Plan, wo man das so ein bisschen abfangen kann und sammle ich jetzt auf mein Init Plus One oder versuche ich jetzt irgendwie was anderes wieder zu pushen. Ich finde, da ist so, auch so viel drin und ich bin vollkommen bei dir. Ich habe jetzt gerade auch wieder eine Bestenliste geschrieben, die wird auch jetzt in den nächsten 14 Tagen bei mir auf YouTube kommen und da war für mich ganz klar Too Many Bones. Also ich tue mich ja zum Beispiel immer schwer zu ranken. Bisher waren ja alle meine Top-Listen so, okay, ich mache jetzt so A bis Z in der Reihenfolge. Aber wenn ich jetzt wirklich ranken müsste, so dann wäre Too Many Bones, könnte ich auf jeden Fall mit gutem Gewissen über andere Spiele setzen und könnte da mit gutem Gewissen sagen, das ist irgendwo auf Platz 1 bis 3. Also das ist so ein Spiel, bin ich vollkommen bei dir. Also genau, jedes Mal aufs Neue. Und ich habe auch bis jetzt noch keine Gruppe gehabt, mit der ich das gezockt habe, die es kacke fand. Ja doch, einmal ein bisschen mit Daniel und Dingens. Und das war so, die fanden so ein bisschen, aber ist halt polarisiert.
Christoph, dein Eindruck zum Spiel?
Ich find's gut, aber nicht so gut wie ihr. Bei mir ist es wieder ausgezogen.
Was? Nein.
Hey, aber das ist ja gut. Da wird er direkt. Warum ist bei dir ausgezogen?
Also, das habe ich einfach nicht so oft gespielt und das ist bei uns in der Spielrunde, ist das ein Spiel, was da, denke ich mal, jetzt nicht so auf, das kommt nicht so auf den Tisch. Und dann Solo spielen geht ja auch, aber das hat mich jetzt nicht so gereizt. Krass. Und dafür war es mir dann zu viel Geld und da habe ich mir gedacht und hat auch relativ viel Platz weggenommen.
Ja, es ist viel Material. Ja,
jetzt ist gut sortiert.
Jetzt kommt aber, die Trove-Chest.
Aber es ist natürlich schon vom Material her und so, von der Qualität her ist natürlich schon mega, da geht kaum was drüber.
Hey, das Ding kannst du in der Badewanne zocken. Wenn alles ins Wasser fällt, lässt du trocknen und weiter geht's. Das ist super.
Custom Dice.
Yeah, und all Plastik. Plastik, die Welt hat ein Plastik-Problem. Ja, dann starte ich mal. Ich habe heute auch gar nicht so viel zu erzählen. Dann erstmal bei mir angekommen, Windward. Ich hatte das ja mal in einem kurzen Video auch gezeigt gehabt. Windward war ein Kickstarter, den ich mir gegönnt habe. Was ich an dem Spiel so cool fand, war eben, es war mein günstiger Kickstarter, lag irgendwo bei 50 Öcken. Ich glaube, plus Shipping habe ich irgendwann um die 65 Euro jetzt bezahlt. Und da drin sind vorgepaintete Miniaturen, alle kleinen Steine sind irgendwie mit einem Shade überzogen. Gut, die, was man sagen muss, die Karten sind ein bisschen dünn, finde ich nicht schlimm, weil habe ich eh alles in Sleeves schon gepackt. Dann sind die Stanzbögen waren vielleicht eine Lage dünner als normal und die Box im Großen und Ganzen war ein bisschen dünner als die normale Box, aber ansonsten Material einwandfrei. Ich habe auch alle Minis schon zusammengebaut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich kann zum Spiel selber noch gar nicht so viel sagen, hatte da jetzt aber mal auf meinem Instagram-Channel auch mal mit so ein paar Leuten gesprochen, die es auch anzocken wollten. Bei mir soll es jetzt tatsächlich am Sonntag auf den Tisch kommen, dann kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber war ich echt angetan von, also steht auch hier oben in meinem Regal, da geht es irgendwie darum, dass man so seine Schiffe irgendwie aufbaut und dann durch die Gegend fliegt, irgendwelche riesen fliegenden Monster kaputt macht und so. Bin ich recht gespannt drauf. Dann Sorcerer würde ich ganz gerne mal reinschmeißen. Da habe ich vorhin überlegt, was für Spiele kann ich heute benennen. Und momentan zieht Sorcerer bei mir aus. Also wer von euch das Spiel haben will, kann sich bei mir melden. Warum zieht Sorcerer aus? Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist. Ich mag es tatsächlich eigentlich recht gerne. Das Coole an Sorcerer ist, es gibt so drei verschiedene Kartendecks, die quasi deinen Charakter ausmachen. Irgendwie die Klasse, die Rasse und noch irgendwas. und dann nimmst du dir irgendwie diese drei Kartendecks, misch die zusammen und daraus entsteht dann ein Kartendeck, mit dem du halt spielst. Dann gibt's so vier verschiedene Locations, auf denen man sich befindet und dann schießt man sich damit Monstern gegenseitig auf die Fresse und versucht halt diese Location unter Kontrolle zu bringen oder zu zerstören oder weiß der Geier was. Und ich finde den Mechanismus recht cool, hat auch echt Spaß gemacht. Super tolles Zweispielerspiel, kannst du richtig cool auch Turniermodi mit starten. Je nachdem, was du für ein Material hast, kannst du auch mit mehr als zwei Leuten zocken. Ich habe mich aber dazu entschlossen, es abzugeben, weil ich halt andere, ich sag jetzt mal Deckbilder oder Kartenspiele hab, die bei mir, sag ich mal, öfter auf den Tisch kommen. Ne? Aber ansonsten Sorcerer, cooles Spiel. Ich habe auch noch Kartendecks on top da drin, alles gesleeved. Aber ja, weiß ich nicht. Hab's halt zu selten auf dem Tisch gehabt. Wahrscheinlich derselbe Grund, warum bei Chris Too Many Bones wieder ausgezogen ist. Und zu guter Letzt Forge War, momentan auch bei mir auf dem Auszugstapel. Forge War war das Erstlingswerk von einer mittlerweile Brettspiel-Autoren-Ikone, nämlich Isaac Childress. Für die unter euch, die nicht wissen, wer Isaac Childress ist, das ist der Autor von Gloomhaven und Frosthaven. Hat mit seinen Spielen mittlerweile, keine Ahnung, Millionen Dollar eingespielt. Und das war sein Erstlingswerk und es geht halt so, dass wir uns irgendwie so Waffen craften können. Wir können in der Mine so nach Elementen suchen und müssen dann Quests erfüllen und so weiter und so fort. Ein, zwei Haken hat das Spiel. Da sind ein paar Ressourcenmarker, sind nicht so gelungen. Die sind sehr klein, sehr friemelig. Was ich ganz cool finde, du kannst ja halt dann so irgendwelche Abenteurer anheuern, dann steckst du da, die haben unten so ein kleines Löchlein, dann steckst du da die Stufe quasi rein, dann kannst du die noch aufleveln. Dann gibt's verschiedene Waffen und so weiter und so weiter. Das war eigentlich ganz nett. Da gibt's halt noch so einen Minenmechanismus, so eine Minenrunde, wo du dann auch andere Arbeiter klauen kannst und Ressourcen produzierst und so weiter. Also relativ cooles Spiel. Viel Stuff, viel Material, hat auch, glaube ich, ein Boardgame-Geek-Ranking von knapp über einer 7, also scheint noch relativ solide bewertet zu sein, aber hat bei mir tatsächlich gar nicht so gezündet. Irgendjemand hat unter einem Verkaufspost von mir geschrieben, dass das bessere Lords of Waterdeep sein soll. Ich habe Lords of Waterdeep nie gespielt, kann ich nicht viel zu sagen, aber deswegen wollte ich hier Forge War auch noch mal reinschmeißen. Und ja, dann bin ich auch schon heute wirklich mal knapp in meinen drei Games durch. Wir sind ja, heute eigentlich mal sehr gut in der Zeit.
Ja, darf ich noch mal kurz was zu BGG-Rating sagen? Da kann man wahrscheinlich fast eine ganze Folge zu aufmachen. Ich weiß auch nicht, vielleicht sagt der Christoph gleich mal was dazu, wie er sich so nach Spielen orientiert. Ich guck da auch immer nach und das ist natürlich auch immer so valide. Aber in letzter Zeit ist mir häufiger aufgefallen, dass einige Leute bei Boardgame Geek einfach ein schlechtes Ranking geben, weil sie sagen, das Spiel ist gar nicht so gut, wie es ist. Und deswegen gebe ich dem Spiel eine 1, damit das Ranking gebalanced ist. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, also ich darf mich auf jeden Fall nicht auf so ein Boardgame-Geek-Ranking verlassen, weil es viele Leute gibt, die meinen, sie müssten quasi das Gleichgewicht herstellen, wenn ein Spiel von vielen Leuten sehr gut gerankt wird und das von denen nicht für gut befunden wird, dass sie das dann ja eher wieder schlecht bewerten. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel es war, aber die Jasmin hat mir irgendwie ein Spiel gezeigt, hat sie so ein bisschen geärgert. Und da haben Leute wirklich auch in die Kommentare geschrieben, Balance Vote. Also okay. Völlig krank eigentlich, ne? Christoph, gehst du nach einem BGG-Rating bei einem Spiel oder wie spricht dich ein Spiel
an? Das ist für mich höchstens noch der letzte Punkt in der langen Liste. Also eigentlich nicht. Ich gucke nach Autoren, ich gucke nach Verlagen, ich gucke mir Videos an und wenn mir das vom Thema oder von der Mechanik her zusagt, dann hole ich es mir. Und das BGG-Rating gucke ich mir zwar an. Ich meine, ich rate da auch Spiele und versuche das so objektiv wie möglich zu machen. Aber ja, wenn, dann ist es höchstens der letzte Punkt. Also wäre für mich nicht ausschlaggebend.
Ja, sollte es dann auch nicht sein. Vielleicht auch mal an die Zuhörer. Achtet ihr da besonders drauf oder ist das für euch jetzt überraschend oder neu? Oder Potti, wie ist denn deine Sicht dazu?
Obwohl wir das Thema ja schon mal hatten, ne, wo wir da drüber gesprochen haben, wie werden Spiele für uns zum Keeper? Wann entscheidet sich für uns, ob ein Spiel gut ist? Also ich persönlich bin ja allgemein, spätestens seit den Golden Geek Awards gebe ich eh nicht mehr ganz so viel auf Boardgame Geek. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es halt zumindest ein Indikator. Ne? Also ich hatte da auch mit dem Sattler mal drüber gesprochen, man muss halt auch immer mal gucken, es gibt ja auch so Spiele, bewegen sich so im Bereich 6 bis 7, sage ich jetzt mal, und ich würde sagen, das sind zum Beispiel so massiv Meinungsspiele, ne? Also ich glaube, nur weil jetzt das Ranking auf einer 6,5 zum Beispiel steht, heißt es auch prinzipiell erstmal nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich glaube, das sind halt eher schon mal so Spiele, die gefallen dir oder gefallen dir halt nicht oder gefallen halt vielleicht mehr Leuten nicht oder so, aber das sind zum Beispiel auch, nehmen wir mal als einfaches kleines Beispiel Munchkin, ja. Munchkin ist jetzt kein mega kracher Spiel. Ich mag es aber richtig gerne. Also ich spiele es auch ganz gerne mal so als Absacker. Hat irgendwie ein Boardgame Geek Ranking von 5 oder 6,0 oder so. Ich habe da mal reingeguckt irgendwann. Aber ich glaube, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da geht's auch mal so um das Thema Erwartungswert, ne? Also von einem Munchkin-Spiel erwarte ich jetzt nicht, dass das irgendwie ein epischer Kracher wird, mit dem ich hier 10 Stunden den Spielabend fülle, sondern da finde ich es einfach witzig, sich ein bisschen anzukacken und irgendwie die Karten dahin zu schmeißen, jemanden in die Parade zu fahren. Und ja, deswegen, also für mich ist, wie gesagt, Boardgame Geek ist für mich immer nur so ein, zumindest nochmal so ein grober Indikator. Und mehr aber auch nicht. Also ich werf's halt immer nur noch mal rein, weil es ist halt noch irgendwie so die Referenzgröße momentan auf dem Weltmarkt, sage ich mal, ne? Ja, so, wo halt die meisten Leute sich irgendwie dran beteiligen am Vote. Und ja, wenn man jetzt natürlich mal auch noch mal deinen Punkt mit reinnimmt, mit diesem Balance-Vote, dann kann man ja bestimmte Spiele auch eher noch mal nach oben korrigieren, ne? Wenn Leute halt einfach so...
Ja, aber wo fängt's dann an? Dann ist es ja auch nicht mehr... Dann ist es ja auch nicht mehr...
Guck mal, der Christoph. Weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh,
das ist ein, wie gesagt, das wäre für mich auch gar nicht entscheidend. Also da gucke ich dann eher bei BGG nach, was weiß ich, nach Spielzeiten.
Oder du hörst bei Brett Time
Stories. Wo ist der Sweet Spot an Spielen oder so? Das sind Sachen, die mich dann so als Datenbank, finde ich das interessant. Ja.
Ja, das ist schon geil, natürlich, so wie es
oder halt die, ist. Ne? Oder die ganzen Übersetzungen, die da drin sind, oder Solo-Modi oder irgendwelche Leute, die sich dann die Arbeit gemacht haben, da irgendwelche Sheets zusammenzustellen, um das Spiel ein bisschen schneller spielen zu können oder so Hilfssachen, das finde ich halt ganz cool bei BGG.
Ja, das ist echt schon ganz cool.
Ja, Christoph, bevor du auch hier in den Kommentaren als zu kurz gekommen erscheinst, du könntest ja quasi unser Brettspiel-Papa sein. Du hast schon gespielt, als der Potti und ich gerade gewickelt worden sind. Ja, vielleicht haust du einfach mal frei von der Leber weg. Wie bist du zum Spielen gekommen? Wir wissen ja schon so ein paar kleine Einblicke. Aber für uns und die Zuhörer noch mal, was sind so deine Steckenpferdchen? Was spielst du gerne? Und ja, schieß los.
Und vor allem, in welchem Jahr hat denn die lange Reise begonnen?
Tja, früh. In den 70ern.
Boah, crazy.
Aber damals dann halt eher so Mühle und Dame mit der Oma oder... Dann irgendwann später die üblichen Verdächtigen, ne? Spiel des Lebens, Monopoly.
Ich habe am Wochenende mal wieder Schach gespielt, Leute.
Ja, Schach habe ich.
Gib dir das mal.
Ja. Das ist aber auch ein cooles Spiel. Aber es ist anstrengend, muss ich ehrlich sagen.
Müssen wir mal gucken, was Schach für ein BGG-Ranking hat, vielleicht.
Aber geile Minis. Meistens geile Minis. Bei.
Immerhin aus Holz, ne? Die meisten.
Nee, aber ansonsten, ja, in den 80ern haben wir dann halt so, da habe ich halt mit Fantasy-Rollenspiel angefangen. Deswegen habe ich da gar nicht so viel Brettspiele gezockt. Sowas wie Talisman natürlich haben wir immer mal gespielt oder Civilization haben wir gespielt. Wir haben Hexenmeister vom Flammenden Berg oder so. Das sind so die Dinge, die ich dann mal, das war schon in den 90ern.
Oh, Tikal ist aber geil, das liebe ich.
Das ist zum Beispiel auch ein Spiel, was ich früher, wo meine Spielesammlung nur überschaubar war, was damals eins meiner Lieblingsspiele war und was immer noch nicht ausziehen wird oder was, glaube ich, auch nicht, überhaupt nicht ausziehen wird. Ich habe es zwar jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Wobei, wenn du jetzt siehst, die Spieleschmiede legt das ja gerade neu auf, gell?
Tikal?
Für 50 ja. Euro, die haben sie nicht mehr alle. Das würde ich natürlich nie dafür ausgeben.
Ey, du kriegst das für 5 Euro auf eBay Kleinanzeigen.
Genau, das Gespräch.
Plastikpyramiden dabei, ja.
Also, genau das Gespräch hatte ich nämlich die Woche und deswegen auch so das Hauptthema, ne? Spiele, so wie bin ich zum Spielen gekommen und natürlich gleich auch so alte und neue Spiele oder die Neuauflagen von Spielen. Und da hast du jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, ne? Tikal habe ich auch gesehen. 50 Euro. Das Spiel ist geil, das macht auch Bock. Es reicht aber auch, wenn du den Papptoken übereinander legst. Warum? Okay. Also, aber es ist echt.
Vor allem für den Preisunterschied.
Ja, absolut heftig. Findest du denn, Chris, wenn du kennst du so Spiele wie Ultra Quest auch oder so dann so Dungeon Crawler wie Gloomhaven? Findest du das dann gelungen als Fortsetzung für deine Fantasy-Rollenspiele oder würdest du sagen, das eine kannst du mit dem anderen gar nicht vergleichen oder?
Also für mich sind so Spiele wie Gloomhaven raus, weil ich halt Fantasy-Rollenspiel spiele und ich sag mir, wenn ich Charakter aufleveln will und irgendwelche Stories spielen will oder so, dann mache ich halt kein Tainted Grail oder kein Seven's Continent oder Gloomhaven.
Da, jetzt machst du mich nicht kaputt.
Ach, ist doch okay.
Ja, das war geil. Das finde ich ja mal ganz gut. So, du bist ja.
Das sind ja Sachen, die Kampagnenspiele, da brauchen wir auch viel Zeit für. Brauchst eine Gruppe für, die mit der du das immer wieder spielst. Und da investiere ich halt so viel Zeit ins Fantasy-Rollenspiel, dass ich da dann lieber irgendwelche Eurogames spiele oder andere Spiele da. Von daher sind die bei mir, aber ich glaube durchaus, dass mir der Spaß machen würde, aber das ist halt eben bei mir, da habe ich einen anderen Fokus, ja.
Das ist ja auch nicht schlecht eigentlich, ne, dass man das so ein bisschen bündelt.
Also HeroQuest habe ich nie gespielt, in den 80ern, wo das halt eben von allen gehypt wurde, da haben wir uns alle zwei Wochen zum Fantasy-Rollenspiel getroffen, ja.
Krass. In den 80ern war ich noch Quark im Schaufenster, ey.
Da hättest du da wunderbarst jetzt hier so ein 400-Euro-Ding in dem Keller.
Wenn wahrscheinlich hätte ich es, obwohl ich hätte es bestimmt nicht verkauft, weil ich habe eigentlich von den Dingen noch nie was verkauft.
Wie groß ist deine Sammlung?
Hast du noch so deine ganzen alten Games, die du damals mal die irgendwann mal zugelegt hast?
Die alten Dinge habe ich noch, ja.
Ich habe irgendwann mal so vor zwei Jahren mittlerweile, habe ich mal mein Regal ausgemistet. Das war noch bei weitem nicht so voll wie jetzt. Und dann habe ich damals irgendwie so ein Paket gemacht, habe ich so diese ganzen alten, für mich waren das halt so, ja komm, Hauptsache raus aus dem Regal, ne? So Hotel, Monopoly, Outburst, Scrabble und habe so die ganzen Kartons zusammengepackt und dann habe ich irgendwie bei eBay habe ich das reingehauen, Retro-Spielepaket, 25 Euro. Versand übernehme ich, Hauptsache weg. Und dann habe ich das irgendwie rausgehauen. Da weine ich tatsächlich nicht. Ich habe zwischendrin mal so ein, zwei Spiele verkauft, so die noch so aus den 90ern waren. Da war ich ein bisschen traurig im Nachhinein. Aber am Ende denke ich mir immer so, was raus ist raus. Ne? Also ich habe es ja aus einem bestimmten Grund verkauft. Ne? Außer jetzt ein Siedler von Catan hier. Das würde ich auch niemals abgeben, witzigerweise.
Ja, aber das ist ja so ein Nostalgie-Schinken irgendwie so, ne? Das kommt ja auch trotzdem selten auf den Tisch.
Aber ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da letztens noch drüber unterhalten habe, aber es gibt halt Spiele, die bleiben halt einfach, ne? Also Siedler von Catan gebe ich dir Brief und Siegel, das wird in 50 Jahren auch noch gespielt. Und dann kommt in 100 Jahren, kommt dann eine Spieleschmiede um die Ecke und legt eine Neuauflage für 90 Euro, weil da sind dann Metallmünzen dabei, so.
Wobei, das gab's ja bei Siedler von alles.
Ja, ich weiß, aber ne, das wird irgendwann, wird das wiederkommen. Ich habe zum Beispiel noch die Version mit diesem Stoffbeutel, wo alles noch aus Holz ist. Danach kam ja immer diese Plastikstätte und sowas, ne? Aber macht das nicht auch irgendwie ein richtig, richtig gutes Spiel aus, so dass es sich irgendwie festgebissen hat und irgendwie nicht mehr wegzudenken ist? Oder was meint ihr? Krass. Oder würdet ihr sagen, das ist einfach nur so halt da und
Ja, die Sache ist die, ich glaube, die Leute, die Siedler von Catan oder auch heute noch Monopoly oder Risiko spielen, die kennen halt die anderen Spiele gar nicht, ja. Und das ist halt, denke ich, schon ein Kulturgut, ja. Also das hat sich so verbreitet, das kennt halt jeder, ja.
Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal einen Spieleabend aus den 80ern vergleichst mit einem Spieleabend von heute? Gehen wir das Ganze jetzt mal systematisch durch. Vom Auswahl der Mitspieler über Getränk und und Speisen und Spielauswahl.
Mein Stichwort.
Dein Stichwort.
Das Problem ist, damals hast du eigentlich nur ein Spiel gespielt. Weil wenn ich mir an Civilization denke, da haben wir 10, 11 Stunden gespielt. Talisman. 8 Stunden gespielt und abgebrochen, weil es keiner gewonnen hat. Und von daher, die Dinge waren auch teilweise ewig lang, ne?
Man hat wahrscheinlich auch, also ich erinnere mich auch, wir haben früher immer super viele Risiko gespielt. Boah, da bin ich abends euphorisiert nach Hause gegangen, weil ich dann am nächsten Tag Schule hatte. Und da war man auch zufrieden. Ne? Es gab nicht so einen breiten Markt, es gab nicht so viele Spiele. Und dann hast du Anfang der 90er schon gefeiert, wenn einer 3 Spiele oder so hatte. Und dann sagte, was spielen wir heute? Hast schon den absoluten Overkill gehabt, dass du sagst, boah, krass, ey, weiß mich gar nicht zu entscheiden. Und heute hast halt 300 Spiele da rumliegen.
was spielst du? Ja, jeder hat da seine Spiele, die er unbedingt mal zocken will, ja. Und dann versuchst du am Abend am besten 2-3 Spiele gespielt zu kriegen oder mehr, je nachdem, ja. Weil du halt einfach so viel Zeug hast, so viel Auswahl.
Was ich vor allem auch finde, das habe ich jetzt zuletzt immer mal wieder gemerkt, weil wir jetzt auch Gloomhaven öfter spielen oder auch bei Too Many Bones oder so. Ich genieße das mittlerweile, wenn du ein Spiel aufbaust und du musst nicht in die Regeln schauen. Du weißt, wie der Aufbau geht, du legst das Brett hin, du guckst vielleicht nochmal rein, wie der eine Kartenstapel sich zusammenstellt, ne? Aber du kannst dann innerhalb von 10 Minuten, es geht los, ne? Bei 9 von 10 Spielen, die ich auf den Tisch bringe, muss ich immer nochmal vorher irgendwie die Anleitung lesen und dann schon mal aufbauen und schon mal eine Runde Probe spielen und so. Und wie geil ist das denn bitte immer, wenn du ein Spiel hast, was du schon kennst, ey? Das ist immer für mich so immer eine ganz neue Lebenserfahrung, wenn ich irgendwie direkt loslegen kann.
Ja, es ist schon sehr schnelllebig, ne, kann man sagen. Jetzt, weil man will immer wieder viele verschiedene Spiele auch spielen und man will dann auch, wie der Chris gerade sagt, ne, du denkst dann, na geil, dann zocke ich die 3 Spiele vor mir heute und dann kommt ein Kollege wobei und hat dann auch 2 geile Spiele im Gepäck und denkst so, ja, oh, was spielen wir jetzt? Und am Ende des Tages ist ja der Plan dann irgendwie über den Haufen geworfen. Man hat entweder nicht alles geschafft, was man wollte, oder man hat dann, ist dann doch abgewichen. Was jetzt nicht falsch ist oder schlecht ist, aber dadurch hat man dann tatsächlich auch so einen Stapel, der. Ich habe es jetzt echt so rigide gemacht, dass ich habe wirklich nur 5 Spieler auf dem Pile of Shame und ich schaffe es immer recht schnell, meine Neuanschaffungen auch zu spielen, zumindest einmal. Und ich war jetzt zum Beispiel froh, dass ich jetzt Autor gespielt hatte, mehrfach. Da habe ich genau den Aha-Effekt wie du, Potti, und sag, ey, geil, ich musste nicht mehr in die Regeln gucken. Ich konnte es jetzt aber nochmal etwas verbessert erklären und zack, schon war der Einstieg und der Spielspaß dann nochmal gewährleistet, ne, wenn alle da so direkt bei der Sache sind.
Ich finde das super. Würdest du denn sagen, oder was mich jetzt mal interessieren würde, ich meine, ich weiß ja, dass du auch ab und zu mal bei Kickstarter aktiv warst oder bist, ich krieg das ja auch immer so, wenn du mal so unsere Podcasts kommentierst, da gibt's ja auch ab und zu mal zum Besten, dass mal wieder ein neues Spiel einzieht. Würdest du denn zum Beispiel sagen, dass sich die Frequenz an Spielen, wie sie erschienen sind und wie man sich sie zulegt, im Vergleich, ich sag jetzt mal, 80s zu 2020 sich massiv verändert hat, oder meinst du, war damals auch schon so, oder hat man sich mehr Scheiße gekauft?
Ich würde sagen, die hat sich sogar seit 2000 massiv erhöht. Ja.
Okay.
Also das ist ja, man merkt das ja auch. Ja. Da, 2000 war, glaube ich, Carcassonne. Ja. Da hast du ewig lang dann Carcassonne gespielt. Ja. Aber heute, da kommt ein Spiel raus, das findest du geil, da kommt morgen das nächste Spiel raus, was weiß ich, en masse. Ja. Kurz drauf hast du dann irgendwie das nächste Ding auf dem Tisch, was du unbedingt spielen willst. Dann ziehen die Dinge auch wieder aus, wo du sagst, diesen. Ja.
In welcher Frequenz hast du dir so damals neue Spiele zugelegt?
Nicht so viel.
Mal so jedes Jahr eins? Ja, okay.
Wir haben uns ja auch, wenn einer das Spiel hatte, dann haben sich die anderen das nicht gekauft. Heute ist es so, wir spielen ein Spiel zusammen und mit derselben Spielgruppe und danach, oh, das muss ich mir unbedingt auch kaufen. Sag ich, ja, wieso? Ja, ich hab's doch. Ja, kauft ihr doch ein anderes. Nee, ich brauch das.
Ja, ja, das ist eigentlich auch
dann geil. Dann haben es nachher von 3 Leuten 3 Leute, ja.
Das Geilste ist in der Spielrunde mit Basti, Jasmin und mir, dann sage ich immer, wenn ein Spiel existiert, was bei mir ist, sage ich immer, braucht ihr ja nicht kaufen, habe ich ja. Und die Regel gilt aber nicht, wenn die ein Spiel haben. Dann kaufe ich es immer sofort. Ja, irgendwie haben ist besser als brauchen in dem Hinblick. Man ist ja auch echt so ein bisschen Sammler geworden dann, ne? Und will dann da irgendwie. Man will die Dinge auch angucken, man will die auch auf den Tisch packen, man will die dann auch mal mit einer anderen Gruppe spielen, weil die Spiele dann halt so geil sind und ja, man will sie einfach besitzen.
Obwohl die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt mal mich selber betrachte, sag ich jetzt mal so in den 90ern, da war ich dann irgendwann so zwischen 10 und 15 Jahren in der Range, ne? Da hat man sich, oder ich sag mal, oder bis 2005 vielleicht, war ich so der typische Casual-Gamer irgendwie, ne? Das war so, oh ja, ne, guck jedes Jahr mal, was so Spiel des Jahres geworden ist, das sind bestimmt gute Spiele, ne? Und vielleicht liegt es doch einfach daran, oder? Wann kam denn das erste Spiel des Jahres? War doch immer in den 80ern auch, oder?
Nee, 79.
Nein. 79.
Hase und Igel.
Hase und Igel, okay. Ist natürlich die Frage.
Ja, aber. Ja? Also ich hatte eine ganz alte Spielerunde und wir haben insgesamt zusammen vielleicht 10 Spiele gehabt. Und dann fing das so an, dass wir wirklich wöchentlich einfach Dominion gezockt haben mit allen Erweiterungen. Und da ist es letztlich auch egal, Und ich würde auch heute noch meine Hand dafür ins Feuer legen. Man würde nach jedem Spieleabend weggehen voneinander, wenn man einen schönen Abend erlebt. Ist eigentlich letztlich scheißegal, wer gewonnen hat. Es ist scheißegal, welches Spiel gespielt worden ist. Witzig ist nur, A hat B richtig angeschnauzt, C hat vermittelt, dann hat man noch ein Bier drauf getrunken, dann hat man noch gespielt, der eine war verärgert, am Ende waren wieder alle glücklich und am Ende sagen alle, boah, war geil, hat Bock gemacht, wann treffen wir uns nächste Woche? Und dieses Spielerlebnis ist letztlich egal, ob du einen Galleries auf den Tisch packst oder ob du einen Brügge auf den Tisch packst oder, ne, also es muss halt alles stimmen. Und früher hat man sich halt zufrieden gegeben mit 4-5 Spielen und heute sagt man halt, ah, das habe ich letzte Woche gespielt, jetzt muss ich ein neues Spiel spielen, neuen Input. Man kriegt halt viel mehr Einflüsse für verschiedene Spiele, glaube ich.
Da würde ich ganz gerne mal Andy the Man zitieren, nachdem ich ihm einen wichtigen Planeten bei Twilight Imperium geklaut habe. Ja, Potti, du hast doch nie mit mir gespielt, ne? Aber jetzt ist mir scheißegal, ob ich gewinne oder verliere, ich hau nur noch auf dich drauf. Geil, er hat sich so eingebrannt, ey. Das war auch so der Moment, wo ich ihn ganz tief in mein Herz geschlossen habe, ohne
Scheiß. Ein moderner Klassiker.
Ob jetzt mich scheißegal, habe ich gehört, verliere, jetzt gehe ich nur noch auf dich drauf, alles klar. Super Situation. ja, der Heider hat's ja auch schon mal reingeschmissen. Wir können ja mal so ein bisschen auch das Thema Facelift mal angehen. Es ist ja so, dass viele Spiele ja auch irgendwie mal eine Neuauflage bekommen oder wie steht ihr denn dazu? Ist das ein Muss? Ist das gut, schlecht? Haut mal raus. Fallen euch irgendwelche Spiele ein, wo es gerade sehr nennenswert ist? Also mir würde zum Beispiel... Ja, hau rein. Alles gut.
Also eins fällt mir sofort ein, das ist nämlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Mittlerweile ist es Brass Birmingham oder Brass. Und da muss ich sagen, das hat dem Spiel echt gut getan. Ich kenne das alte Spiel nur von Bildern aus dem Internet, aber ich glaube, ich hätte es mir damals nicht gekauft.
Es sah halt echt nicht schön aus, ne?
Ja, überhaupt nicht. Wobei sich ja an der Spielmechanik zumindest von Brass zu Brass Lancashire oder von Kohle, wie es damals in Deutschland verkauft wurde, so Brass Lancashire ja gar nicht geändert hat. Gut, zu Brass Birmingham haben sie ja einige Änderungen reingebracht. Aber da finde ich, da hat er dem Spiel das echt gut getan, ja.
Aber ist Brass Birmingham nicht irgendwie quasi so eine Fan-Version gewesen, ne, die da irgendwie
noch dran gewirkt haben? Was?
Ja. Da haben irgendwelche Fans haben wohl irgendwelche Ideen gehabt und die wurden dann nachher zusammen im Auto nochmal umgesetzt, ja. Mhm.
Also, da bin ich auch vollkommen dabei. Also ich finde, Brass, das ist wirklich so, das hat dem Spiel auch, glaube ich, gut getan. Also hat natürlich materialtechnisch nochmal einen riesen Aufwertung bekommen, auch gerade mit den Iron Clays noch, wenn man sich die noch dazu geholt hat. Optisch, designtechnisch, Schachtel, hat das Spiel natürlich echt nochmal nach vorne gebracht. Ne? Mich würde mal tatsächlich so die Verkaufszahlen irgendwie interessieren, wie die Verkaufszahlen von Kohle einst waren und wie jetzt, sag ich mal, seit der Neuauflage von Roxley die ganze Brass-Geschichte gelaufen ist und vor allem, wie sie jetzt weiter laufen wird, weil ja auch da die Spieleschmiede sich ja gedacht hat, komm, die 3 Seiten Anleitung übersetzen wir mal ins Deutsche und machen eine deutsche Version.
Der Witz ist, nicht übersetzt. Ja. Kannst du die ja bei Roxley runterladen? Die haben die ja damals mit dem Kickstarter zu Brass Birmingham und Brass Lancashire, haben die ja die Regeln in Deutsch auf ihre Webseite gestellt. Kannst du die runterladen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, sich dieses Spiel bei der Spieleschmiede zu kaufen. Und in der Deluxe-Version ist es sogar billiger, wenn du es dir bei Roxley bestellst.
Aber ist Brass nicht sogar einer der erfolgreichsten Schmieden geworden?
Ja, das ist der erfolgreichste Titel bisher. Und die müssten gar nichts machen. Aber für die war das ja auch ein No-Brainer, weil die liefern das Spiel ja aus für Roxley in Deutschland. Mhm. Die wissen ja ganz genau, was davon rausgeht, weil das die Auslieferung über die läuft
von Roxley. Ja, witzige Kiste.
Naja, also ich finde, es hat in diesem Jahr oder auch in diesen und den letzten Jahren so massiv zugenommen, dass einige Spiele so ein Facelift erfahren, ne? Also nennen wir mal Bogen von Burgund, 7-1, das wird jetzt kommen. Tikal ist nochmal in der Schmiede und ich meine, da gibt es auch nochmal was. Von einem meiner Lieblingsspiele, Brügge, gibt's jetzt auch dann die Neuversion, Hamburg soll die heißen, ne? Hamburg. Diese Städterei. Könnte auch ein Indikator natürlich dafür sein, dass die Spieleideen vielleicht aktuell so ein bisschen stagnieren. Und man vielleicht sagt, wir hübschen das Ganze ein bisschen auf. Wobei man aber auch sagen muss, der Brettspielmarkt wächst natürlich. Und Leute, die jetzt vielleicht nicht wie wir schon seit ewig Zeiten spielen, für die ist so ein Hamburg, weil die Brügge nicht kennen, ganz neu auf dem Markt. Das heißt, die neu hinzugewonnene Gemeinschaft oder Kaufkraft von Leuten ist natürlich eine ganz andere. Die haben eine ganz andere Intention. Die kennen die alten Spiele nicht. Auch da frage ich mich natürlich, warum wird Seven Wonders einfach nur nochmal mit einem leicht veränderten Artwork auf den Markt geworfen? Da kommt keine Big Box dazu raus. Da kommt keine, oder kommt da eine Big Box mit den Erweiterungen drin? Das weiß ich gar nicht.
Ich glaube nicht.
Das Schlimme ist, die Erweiterung musst du dir alle neu kaufen, weil die Rückseite von den Karten ändern.
Ja, siehst du, das ist zum Beispiel auch krass, ne? Ich meine, wenn Lizenzen auslaufen, so wie bei Dominion damals, das war vor beim Hans im Glück Verlag und danach ist Rio Grande Games gewesen, dann kann man es auch verstehen, dass wenn die das nochmal rausbringen, dass das Facelift ein anderes ist und die sagen, so, das ist jetzt auf unserem Mist gewachsen.
Aber da war das nicht sogar bei Dominion, waren die Kartenrücken doch sogar gleich, ne? Das haben sie doch sogar gelassen, gleich, oder?
Ganz genau. Okay, ja. Genau. Das ist absolut identisch geblieben, ne? Ja, ist halt die Frage danach, ob das ein bisschen Cash-Grabbing ist oder ob man einfach sagt, man will das Spiel noch mal ein bisschen neu aufleben lassen, in die moderne Zeit versetzen. Wobei für mich, ich würde mir jetzt ein neues Seven Wonders einfach nicht zulegen. Das alte steht hier, das spiele ich ab und zu und ab und an mal gerne. Aber das reicht so in der Variante, wie ich es habe.
Vielleicht ist es wirklich sowas, dass es eher die Leute abholt, die es sich vielleicht bisher nicht geholt haben, die es aber trotzdem ganz gerne spielen und sich vielleicht dann jetzt denken, naja, komm. Ich meine, das war ja auch mit Camel Up hat ja auch irgendwie noch dieses Facelift bekommen, nachdem es dann irgendwie zu Pegasus nochmal, da war ja auch nochmal ein neues, nee, Eggert, glaube ich, war das, ne, oder so, ich weiß gar nicht mehr. Hat auch nochmal ein neues Design bekommen. Genau. Dann, wir hatten ja im letzten Podcast auch schon über Troyes nochmal gesprochen, da gab es ja dann quasi auch eine etwas veränderte Version mit Black Angel. Ich stelle mir halt immer die Frage, wenn ich jetzt nur ein Facelift mache, muss das wirklich sein? Oder also bringt das die Leute dazu, dass es sich wieder neu oder mehr verkauft oder wieder andere Abverkaufszahlen generiert werden? Oder, wie du schon sagst, das ist einfach nur Cash-Grabbing, weil ich persönlich finde halt, wenn ich ein Spiel neu rausbringe mit gleichem Thema oder gleicher Mechanik und so weiter und so fort, dann macht es auch eigentlich Sinn, es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu optimieren. Ne? Weißt du, was ich meine? Wie zum Beispiel mit Brass Birmingham oder mit Black Angel, da waren ja auch ein paar Mechanismen verändert worden mit einem anderen Thema.
Frage ist ja auch, ob das Spiel gut gealtert ist, ne? Und oder ob man was verändern will. Ich meine, der Christoph, der hat ja gerade ein neues Schätzchen in seine Sammlung aufgenommen. Hat der Name
schon wieder
der
Name,
genau, der Name hat sich leicht verändert, aber die Spielmechanik ist ja auch nochmal verändert. Und ich hätte Lust, mal das Alte dann jetzt im Vergleich kennenzulernen, oder? Also was war ein ausschlaggebender Grund für dich, Christoph, dass du es dir geholt hast?
Weil ich das schon länger haben wollte. Ich wollte eigentlich das Alte haben, aber das war mir zu teuer. Das haben die teilweise für 50 Euro verkauft. Da habe ich gesagt, das gebe ich für so ein altes Spiel nicht aus, ja.
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt die Chance wahrgenommen und habe mir gesagt, ich kaufe es mir für einen günstigen Preis.
Vielen Dank. Ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt.
Welches Spiel?
Kailos. 13:03.
Stimmt. Erzähl mal ein bisschen was über das Spiel. Was macht das Spiel? Was kann's? Warum hast du dir geholt?
Also im Prinzip erinnert mich das, wenn ich das sehe, unglaublich an Great Western Trail. Du hast ja da irgendwie so einen Pfad, den du zu einer Burg hochgehst, ja, und baust Gebäude da drauf, die dir dann wieder irgendwelche Sachen bringen, Ressourcen oder irgendwelche Effekte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin in den Regeln nicht so drin. Ich glaube, das kann der Heider besser erklären, weil der hat es ja gespielt letztens erst. Ich habe es ja erst heute ausgepackt.
Ja, also das ist quasi die Geburt des Worker-Placement-Spiels, sagt man. Ne? Das ist so ein ewiger Top-100-Titel. Deswegen hat es mich dann auch gereizt in der Neuauflage. Beide sind aber, glaube ich, in der Top 100. Ich glaube, das ganz normale alte KU und das neue KU 1303. Man schreitet so einen Pfad voran. In der neuen Variante, zu der kann ich nur was sagen, da gibt es einen Vogt. Und der Vogt befindet sich immer genau hinter dem letzten Plättchen. Das heißt, alle Plättchen in dieser Worker-Placement-Reihe, wo ein Worker draufsteht und wo der Vogt quasi vorgesetzt ist, die werden aktiviert. Man kann aber in bestimmten Phasen auch dafür sorgen, dass der Vogt sich natürlich irgendwie nach hinten bewegt. Und auch wenn da Miepel auf einem Feld stehen, der Vogt aber sich dahinter befindet, werden diese Felder nicht ausgelöst. Das heißt, dieser Effekt bei diesem Worker-Placement-Mechanismus, du setzt dich irgendwo hin, kriegst am Ende deine Ressourcen oder kriegst am Ende die Aktion, wie es bei jedem Worker-Placement-Spiel so ist, hat da eine besondere Brisanz, weil du nicht gewiss sein kannst, wenn dir einer nicht wohlgesonnen ist, dass die Aktion vielleicht nicht ausgelöst wird. Und wenn du vielleicht einen Rohstoff brauchst, um etwas anderes zu kaufen, einer aber den Vogt so weit nach hinten setzt, dass dein Rohstoff nicht mehr zu dir gelangt und du dann deinen ganzen Zug kaputt hast. Also es ist schon in gewisser Weise ein böses Spiel, aber es war mir gefühlt bei den Malen, wo ich es gespielt habe, so destruktiv. Das heißt, man hat wirklich die ganze Zeit immer nur irgendwie sich so ein bisschen in die Parade gefahren. Man kann es sicherlich auch anders spielen. Das heißt, die Grundmechanik gefällt mir total, dass man wirklich darum buhlen muss, wird die Aktion tatsächlich irgendwie ausgespielt. So, ich muss darum wirklich zittern und denken, manchmal ist vielleicht eine Aktion, die weiter fortgeschritten ist, richtig mächtig. Aber die Gefahr ist auch da, dass sie nicht ausgelöst wird, weil der Vogt irgendwo anders hin bewegt wird. Ist cool. Aber am Ende war es wirklich so, man hat sich wirklich nur bekriegt und bekämpft. Und es war sehr, ja, man hat am Ende das Gefühl, man kommt zu nichts beim Worker Placement Spiel. Und das hat mir im Endeffekt nicht so zugesagt. Also die Mechanik irgendwie nochmal in andere Spiel eingebettet, würde ich sagen, boah, Bombenspiel.
Okay. Ich bin gespannt.
Ja, ne, also wird jeder seine anderen Erfahrungen machen dann letztlich.
Aber du hast jetzt gerade schon so einen interessanten Punkt mal angesprochen, als du meintest so, ob ein Spiel gut gealtert ist. Wie definiert man das denn, gut gealtert? Im Prinzip erscheint das Spiel ja, und solange es keine Neuauflage gibt, existiert das Spiel so, wie es ist. Was würdet ihr beide denn sagen? So, was ist für euch gut gealtert? Was macht ein Spiel aus oder was bedeutet das, ein Spiel ist gut gealtert? Also ich habe mir die Frage immer wieder gestellt. Ich habe nämlich, das war zum Beispiel mal das Thema mit Chaos in der alten Welt. Und Chaos in der alten Welt gilt ja so als Blood Rage-Vorgänger so ein bisschen, habe ich mir mal sagen lassen irgendwann. Mhm. Und da sagen halt auch viele, ja, das Spiel ist nicht gut gealtert. So, aber was bedeutet das für euch? Also würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht magst du noch was sagen, Christoph, dazu.
Ja.
Jetzt habe ich dich am Schlawittchen.
Jetzt hast du mich erwischt, genau. ich weiß nicht, so Spiele, die ich heute halt nicht mehr spielen würde, wie keine Ahnung, Risiko oder so, die sind halt einfach, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht gut gealtert. Das war damals, war das irgendwie geil, das zu spielen, aber heute würde ich das nicht mehr spielen, ne? Weil es ewig lang ist, weil es zu glückslastig ist, und es ist nicht so, dass ich keine glückslastigen Spiele mag. Es gibt Spiele, die mag ich total, die glückslastig sind, aber ich weiß nicht, da wüsste ich jetzt mittlerweile viele Spiele, die ich viel lieber spielen würde, ja. Die ich auch viel spannender finden würde, vor allen Dingen mit dieser Spieldauer, dieser immensen, ja. Mhm. Wohingegen jetzt zum Beispiel Tikal, was wir eben schon erwähnt haben, das finde ich ein Spiel, das ist super gut gealtert, ja. Das ist jetzt auch 20 Jahre alt, ja. Und das würde ich jederzeit wieder spielen, weil ich finde, das hat einen coolen Mechanismus. Das ist auch nicht ewig lang, ja, von der Spielzeit her. Dann gibt's halt andere Spiele, die würde ich durchaus jederzeit spielen, wie ein Talisman. Damals von Schmidt Spiel, irgendwann Anfang der 80er herausgekommen. Das ist ein Spiel, das haben wir, glaube ich, nie gewonnen. Wir sind immer am Endboss oder vor dem Endboss schon gescheitert. Im Prinzip ist es auch ein total glückslastiges Spiel. Du würfelst die ganze Zeit, verlierst zwischendurch immer deine ganzen magischen Gegenstände und Ausrüstung. Aber das war halt ein Spiel in der richtigen Runde, ist das einfach cool. Ja? Du musst dann halt irgendwie mit den richtigen Leuten zusammen in der richtigen Laune das Spiel spielen, und dann ist das cool. Dann ist das aber auch mehr so Nebensache am Abend, also beziehungsweise man ist jetzt nicht voll konzentriert auf das Spiel, sondern man hat halt Spaß dabei, ja. Und das ist aber sicherlich kein Spiel, wenn du das mit heutigen vergleichst, dann ist das auch nicht gut gealtert, ja. Das würden sie wahrscheinlich die Leute heute nicht mehr spielen wollen, denke ich mal, wenn das jemand jetzt das erste Mal.
Talisman ist ja eine Neuauflage gekommen jetzt, ne?
Ja, ich finde erstaunlich, vor allen Dingen, wie viel Erweiterungen es dazu gibt im Prinzip.
Du kannst ja bei Pegasus die All-In-Variante für nur 489 Euro kaufen.
Jetzt 20 Erweiterungen, ob man das unbedingt braucht.
Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, also ich kann das alles plausibel nachvollziehen, was du auch gesagt hast, ne? Aber also wenn jetzt jemand sagt, ein Spiel ist nicht gut gealtert, dann assoziiere ich damit, dass, sage ich mal, das Spiel aus bestimmten Gründen, sage ich mal, heute nicht mehr, vielleicht nicht mehr spielbar ist oder aus einer bestimmten Sicht vielleicht einfach nicht mehr interessant ist. Du hast jetzt viele Punkte genannt, wo ich jetzt sagen würde, das sind natürlich auch viel subjektive Eindrücke, ne? Also heißt das, wenn man jetzt sagt, ein Spiel ist nicht gut gealtert, dass es für einen einfach nicht mehr up to date ist, oder ist ein Spiel nicht gut gealtert, weil es einfach vielleicht eine Neuauflage gibt, bessere Alternativen? Weil das, was du jetzt gesagt hast, das klang natürlich auch viel so nach, vielleicht habe ich mich als Spieler ja auch einfach nur verändert, ne? Weil ich zum Beispiel kann sagen, ich habe früher auch gerne mal Monopoly gespielt oder auch mal Risiko, habe ich epische Abende zu Hause gehabt. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist deswegen das Spiel nicht gut gealtert? Weil es gibt auch heute noch Neuauflagen von Risiko und weiß der Geier was. Aber ich sag dann einfach so, ich als Spieler habe mich halt einfach verändert, und es ist für mich einfach uninteressant geworden.
Weißt du, ich sag mal so, wenn du Es gibt so, sag ich jetzt mal so, Genies ihrer Zeit. Die bringen Spiele raus, die sind aber schon im gefühlt vor ihrer Zeit so und machen dadurch ein Spiel vielleicht zeitlos. Ne? Zum einen durchs Artwork, aber zum einen durch die Mechanik. Aber es gibt auch so Spiele wie Risiko zum Beispiel. Da würde ich auch sagen, das ist ja jetzt nicht nur subjektiv, weil eigentlich so durchweg durch die Spielergemeinschaft kannst du ja sagen, die meisten würden jetzt sagen, ja, Risiko habe ich früher gerne gezockt, aber würde ich heute nicht mehr spielen. Ist ja nicht nur Christophs Meinung, würde ich auch teilen und würden sicherlich auch noch zig andere Leute teilen. Weil, jetzt nehmen wir mal Shogun, habe ich die Woche gespielt, sieht tatsächlich auch so ein bisschen so aus, hat aber nochmal einen Twist mit drin und es gibt so viele Area-Control-Spiele, wie du sagst, ne, die Konkurrenz, die Weiterentwicklung so über die Jahre, das heißt, man hat viel mehr Vergleichsmöglichkeiten. Ich hätte jetzt direkt auf Anhieb nicht eine Vergleichsmöglichkeit für ein Spiel wie Tikal oder ich hätte auch, ich habe ja Trois vorhin mal reingeworfen, habe gesagt, das ist von 2010, dann ist 2016 die Neuauflage gekommen mit Promos. Also jetzt nicht wirklich eine Neuauflage, sondern Artwork und ist alles gleich geblieben. Entweder findet man das Artwork gut oder hässlich. Das ist aber unverändert. Ich als Historiker bin natürlich immer noch begeistert von diesen mittelalterlichen Zeichnungen. Ich finde das gut. Und diese Würfelmechanik, die kenne ich aus keinem anderen Spiel und die ist wirklich einzigartig und die fühlt sich immer noch gut an. Und da würde ich jetzt nicht sagen, boah, das ist ja wie aus so 70er oder so. Das ist so mein Empfinden, wo ich jetzt sagen würde, wenn ein Spiel rauskommt und das so viele Jahre Nachhall gibt, weil es einfach so von der Mechanik her oder schon so gut ist, da wird es auch nicht irgendwas Ähnliches geben und da gibt es auch nicht dann irgendwie die Frage, ist es jetzt schlecht oder gut gealtert dann? Wohingegen bei Risiko, ja, habe ich halt auch eine feste Meinung und sage, früher geil und würde ich auch nie ausziehen lassen, steht hier noch. Aber würde ich auch nicht unbedingt auf den Tisch bringen, weil ich 1000 andere Area-Control-Spiele habe, wo ich sage, die machen so vieles Geiles.
Okay, aber ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen kontrovers. Also alles gut, ich kann das als nachvollziehen, ich bin vollkommen bei euch. Aber Risiko erfreut sich nach wie vor einer großen Fanbase. Das Spiel wird nach wie vor in der Galeria Kaufhof jedes Jahr, keine Ahnung wie oft, verkauft. Und ich meine, ihr kennt das ja selber. Wenn man jetzt mit Leuten, ist immer so, bis auf einer Party, lernt jemanden kennen und dann fragt der, und was machst du? So, ja, ich mache ihn Brettspiele. Ah ja, Spieleabende, finde ich auch super. Was spielst du denn? Dann sag ich immer schon so, kennst du eh nicht. So, ja, sag doch mal so. Und dann sag ich mal so, naja, Too Many Bones, Tsukuyomi, Nemesis. Und dann siehst du schon so, nee, hab ich noch nicht gehört. Ich so, was spielst du? Ja, nee, Skippo finde ich ganz geil, Phase 10, Risiko und Monopoly. So, ne? Also es ist ja wirklich so, dass, deswegen bin ich gerade mal bewusst ein bisschen kontrovers. Also ich würde mal behaupten, dass so wir und vielleicht auch unsere Hörerschaft oder auch, ich sag jetzt mal, die Hardcore Boardgame-Community bundesweit umfasst, ich würde jetzt mal wirklich tippen, 20.000 Leute bundesweit. Das ist wahrscheinlich schon hochgestochen, so, weil im Prinzip in jeder Facebook-Gruppe, in jedem Podcast, irgendwo auf jedem YouTube-Kanal siehst du immer dieselben Leute kommentieren, dieselben Leute sind am Start. Ich würde sagen, wir bilden aber nicht das Allgemeinbild der Bevölkerung ab. Wenn wir natürlich sagen, jo, also ich bin vollkommen bei euch. Ich finde, es gibt für Monopoly gibt es 10.000 Alternativen, die coolere Mechaniken bieten, die eine deutlich bessere Immersion bieten, die cooleres Design bieten und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber deswegen sagen wir vielleicht, okay, in unserem Mikrokosmos ist das Spiel nicht gut gealtert, weil wir einfach bessere Alternativen haben. Vielleicht habe ich es noch aus einem nostalgischen Wert bei mir im Regal, aber ich werde es wahrscheinlich nie wieder spielen oder in 10 Jahren mal mit meiner Tochter oder so. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch ganz viele Leute, die das halt ganz anders sehen, ne? Also ich habe auch noch ein paar Kumpels bei mir hier vom Fußballverein, die auch so ab und zu mal zocken. Und wenn du die fragst, was zockt ihr? Boah, wir haben gestern wieder Risiko, richtig geil. Risiko finde ich super. Erst vor 2 Tagen hat mir noch jemand gesagt, boah, ey Benni, Risiko, richtig geil, da bin ich richtig gut drin. Lass mal Risiko zocken.
Vor allem, ne? Da bin ich richtig gut.
Ja, ja. So. Deswegen sage ich ja, also für uns ist das Spiel vielleicht nicht gut gealtert, aber liegt es vielleicht auch einfach nur daran, dass wir einfach, vielleicht haben wir auch einfach unseren, ich nenne es jetzt mal unseren Brettspielhorizont einfach nur erweitert. So, ne, deswegen, also ich versuche das für mich mal so in so eine Balance zu bringen. Und deswegen finde ich es auch so interessant, dass gerade Christoph noch was dazu sagt, weil Christoph ja schon deutlich mehr Spielejahre auf dem Buckel hat als wir. Ich weiß nicht, wie würdest du das denn sehen? Also würdest du wirklich sagen, das Spiel ist einfach nur schlecht gealtert oder glaubst du einfach, dass sich vielleicht die Zielgruppe des Spiels einfach geändert hat? Oder dass es eine andere Zielgruppe einfach hat?
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja. Wenn ich sehe, keine Ahnung, Monopoly, das immer wieder aufgelegt wird. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, das ist über 270 Millionen Mal verkauft worden. Ja. Da kann ein Gloomhaven nur von träumen oder ein Nemesis, ja. Das ist einfach, das wird jetzt, ich weiß nicht, seit wann es das Spiel gibt, 100 Jahre.
In den 50ern schon, oder so, ist das doch bestimmt
ja, rausgekommen. Es gibt schon Länge. Das ist halt eben, das kommt halt immer wieder bei den Leuten an. Und ich glaube, die breite Masse, die spielt halt auch eher sowas. Ich meine, ich spiele auch so Spiele. Ich habe Freunde oder Bekannte, mit denen spiele ich dann auch in Phase 10 oder in Skippo oder in Quirkel oder in auch mal in Katan wieder oder sowas, was ich jetzt in unserer Spielrunde nicht spielen würde. Ja, da habe ich ganz andere Spiele, die ich da mag, ja. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es gibt nach wie vor, das liegt eher wirklich daran, dass man halt eben die ganzen anderen Spiele kennt, ja. Und wenn ich ein Blood Rage kenne oder ein, keine Ahnung, ein Gloomhaven kenne oder ein Nemesis kenne, dann reizt mich halt ein Monopoly oder ein Risiko, reizt mich da nicht mehr. Weil ich weiß, dass es so viel geilere Sachen gibt, ja. Oder die, allerdings, wenn ich das wiederum einen versuche, der gerne Monopoly spielt oder Risiko zu erklären, der ist sehr wahrscheinlich nach 5 oder 10 Minuten, schaltet er ab und sagt, okay, ich gehe einen trinken, mach das ohne mich. Ja.
Das ist das.
Weil der hätte ja gar keine Lust, sich da irgendwie ewige Regelerklärungen anzuhören. Ja, wenn wir uns zusammensetzen, das erste Mal en masse, haben wir erstmal eine Dreiviertelstunde Regelerklärung gemacht. Ja.
Da muss man natürlich auch Bock drauf haben. Ne? Aber deswegen sage ich ja irgendwie, ich glaube, dass wir da gar nicht so ein Allgemeinbild abbilden. Ne? Also wenn mich einer fragt, so, oh Benni, wie findest du denn Monopoly? Dann sage ich mal so, bei Monopoly ist das Spiel, warum ich glaube, warum viele Leute keinen Bock auf Brettspiele haben. Ja, weil es dauert ellenlang. Und wenn du 37 Mal falsch würfelst, jedes Mal auf der scheiß Schlossallee landest, die dein Kumpel sich gekauft hat, bist du pleite. Du kannst nichts machen. So, das ist halt, ne, so, ich fand das früher auch immer ganz witzig und so und hab das auch einmal im Jahr an Weihnachten gezockt. Aber ich glaube einfach, dass wir da nicht mehr so die passende Zielgruppe einfach für sind. Aber wie der Daniel schon gesagt hat, so, ich meine, das Spiel wurde Millionen Mal verkauft und mittlerweile gibt's ja dieses Monopoly EC Cash. Dann hast du da, hier hat jeder so eine Kreditkarte und dann hast du da so ein Kreditkartenlesegerät, worüber du das Geld machst und dann gibt's ja Monopoly Las Vegas, Monopoly Berlin und weiß der Geier was und es wird gekauft ohne Ende, ne?
Naja, so jedes Jahr zu was auch wieder. Dann werde ich mal ein bisschen kokett. Jetzt ist ja die Frage, welche hast du gerade schon eingeworfen, ne? Welche Zielgruppe hat das Ganze? Das kann sein, dass Risiko, das sind so Klassikernamen natürlich und Monopoly, die Leute ans Spielen holen und quasi so die Einstiegsdroge dann bieten, ne? Aber wenn ich jetzt eine Gemeinschaft habe, die intensivst Brettspiele spielt, und ist das nicht höherwertig, wenn Leute, die intensiv Brettspiele spielen, ein anderes Spiel, was vielleicht von 2000 oder 1995 ist und das immer noch hoch im Kurs ist bei einer, sag ich mal so, semi-professionellen Sparte wie Brettspielern, die sagen so, hey, das Spiel, das ist seit 20 Jahren immer noch geil. Ist das höher zu bewerten, dass es in einer Gemeinschaft, wo Leute sehr viel verschiedene Brettspiele spielen, trotzdem ein altes Spiel hoch im Kurs ist? Ja. Oder muss man den Fokus darauf legen und sagen, ja, Monopoly verkauft sich als Einsteigerspiel halt 3 Trillionen Mal. Oder sagt man jetzt, das und das Spiel ist aber in sämtlichen Gruppen. Bei der Tante Trude, die spielt das gerne. Der Opa Seppel spielt das super gerne. Aber auch der Knicks Hicks, der absolute Spiele-Doktor ist, Spiele-Professor, Dr. Professor Spiel ist, der sagt, hier Prädikat, Seal of Excellence, super, Merde d'Or, de Chanson de la Jacques. Und da ist das Spiel dann dementsprechend dann so hoch. Ne? Das ist die andere Frage dann. Was würdest du sagen,
Pott? Bin ich bei dir. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn so ein Spiel es soweit schafft, definitiv. Aber welcher Gedanke mir gerade gekommen ist, als du der Oma Trude gesagt hast, vielleicht sind das ja auch so Spiele, die holen einen zum Spielen hin. Wenn man dann Bock hat, sich damit zu befassen, legt man es wieder weg und verkauft es. Wenn man aber irgendwann verklebte Gehirnzellen hat und im Altenheim sitzt, holt man es wieder raus. Ne? Kann ja sein. Oder? Weiß man nicht. Also, oder?
Sehr klar.
Also, die Yassi sagt auch immer, ne, so die alten Leute, die spielen dann halt auch immer noch, Mensch, ärgere dich nicht. Habe ich mit meiner Oma damals auch gerne gespielt.
Ja, und weißt du was, Potti?
Ja?
Wir machen zum The Gallerist Let's Play, schieben wir noch irgendwie so einen Nostalgiker hinterher. Ob das jetzt Risiko wird oder für ein Monopoly Let's Play machen, irgendwas.
Ich habe da gerade auch eine Idee gehabt, ja. Da machen wir mal was Cooles, ja. Übrigens an der Stelle, ich habe mir das gerade eben schon überlegt, wenn das jemand hört, der sein TK loswerden will, schickt's mir zu. Ich habe jetzt so oft von diesem Spiel gehört, ich will's jetzt auch endlich mal zocken.
Ey, es ist so geil.
Ich nimm's euch ab.
Oder ein kleines TK-Let's Play. Hätte ich auch Bock.
Ja, ich hatte ja eh mal schon
gar
seit,
nicht.
Schon seit Jahren habe ich eh vor, mal so ein Retro-Format zu drehen. Vielleicht ist das jetzt genau der Anstoß, heute diese Podcast-Folge.
Ich hatte mal einen guten Kumpel, ne? Lutzi. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist mittlerweile. Müsste jetzt über 50 sein. Wir hatten so eine geile Brettspielrunde und der Lutz, der hat sich immer so herrlich reingesteigert. Und wenn wir TK gespielt haben und man hat immer so 10 Bewegungspunkte und man kann den Tempel mit 5 Bewegungspunkten zumachen. Das heißt, dann setzt man seinen darauf, alles, was da in diesem Bereich ist. Und dann heißt, man kriegt jede Wertungsrunde, kriegt man dann immer für den geschlossenen Tempel dann die Punkte, kann einem keinen mehr nehmen. Es gibt nur ein 10er-Plättchen. 2 9er-Plättchen. Christoph, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das heißt, das sind schon die höchsten. Und die Frage ist immer so, werte ich den jetzt nochmal auf? Dann kann ein anderer den hinterher zumachen und kriegt die Punkte für sich. Also ist auch echt taktisch und böse. Und dann geht einer schon mit dem ersten Bewegungspunkt da rein. Der weiß, scheiße, der hat noch 9 Bewegungspunkte über. Der Wichser kann den Tempel zumachen. Ey, dann hat der da einmal rumgeflucht, der Lutz. Du dummer Wichser! Und so am Ende des Abends dann so, hey, war ein richtig geiler Spieleabend, Heidi. aber um diesen Tempel, ey, da gab's fast den Table Flip dann. Der Christoph, erzähl mal was zu Tikal.
Es ist schon lange her, dass ich das gespielt habe, aber ich finde, wie gesagt, auch diese Mechanik da, das finde ich schon cool mit deinem, dass du da läufst ja dann irgendwie durch den Dschungel, hast dann erstmal dein Basiscamp, ja, und erfährst diese Tempel und kannst dann diese Tempel höher bauen, diese Maya-Pyramiden, ja, oder diese Tikal ist, glaube ich, Guatemala. Dann kannst weitere Camps bauen, von wo du dann ausläufst. Also, wie gesagt, schon lange her, dass ich es gespielt habe, aber ich glaube, ich würde es auch jederzeit wieder spielen.
Oder Schätze, du kannst dann Schätze immer bergen und wenn du dann irgendwie so einen Schatz hast, kriegst du einen Punkt, wenn du 2 gleiche hast, kriegst du schon 4 Punkte und wenn du 3 gleiche hast, was das Maximum ist, kriegst du 9 Punkte. Und du tauschen darfst du ja mit wem auch und der andere darf dir das nicht verwehren und dann kriegt der andere mal einen Anfall, wenn du sagst, oh komm, ich gebe dir den Schatz und nimm mir den. Dann, ey,
du Bär. Ja, und dann waren ja da noch die Vulkane, die ausbrechen können. Ne?
Genau. Und,
also eigentlich schon ein cooles Spiel für so ein altes Ding.
Ja, wenn es einer
gut
abgeben
gealtert.
Will, schickt es mir zu. Das scheint gut gealtert.
Ich bring's einfach mit zum Potti-Wochenende, da kannst du es dir mal
ja,
reinziehen.
Ja, stimmt. Christoph ist ja beim Potti-Wochenende mit dabei. Sehr geil. Wird langsam eine heiße Phase, ne? Heiße Phase. Was haben wir heute? Heute war der 12., 11., 12.? Ich weiß gar nicht
mehr.
11.8. Das heißt, 6 Wochen noch. Bam, sehr geil. Ich freue mich riesig. Und vor allem, da ich jetzt alle Klausuren weg habe, steht dem nichts mehr im Weg. Ich bin am 24. um 12 Uhr bin ich in der Mühle, bereite alles vor. Das Bier wird kalt gestellt und dann.
Sehr stark. So, Männer, wir sind bei fast 1,5 Stunden.
Yo, ich weiß nicht, hat jemand durch Zufall noch irgendwas vorbereitet?
Wir müssen zu den Schlussakkorden überkommen hier.
Ja, ich wollte euch noch ein paar Fragen stellen, ja, Jungs.
Sag bloß, du hast ein weiße Känze vorbereitet. Ja. Boah, krass, ich bin vollkommen überrascht. Ja, dann. Ich finde, das bürgert sich gerade.
Passt auch, glaube ich, mit 1-2 Fragen zum Thema.
Yeah, sehr gut.
Du bist einfach ein Fuchs.
Aber man sagt so schön, ich hoffe, du weißt, dass es nicht nur reicht, einen buschigen roten Schwanz zu haben. Ne?
Ey, Potti, hast du denn mal hier Nachforschung betrieben? Was ist der aktuelle Stand? 6-4, stimmt das? Oder 7-4?
Nee, habe ich nie nachgeguckt. Da bin ich nicht zugekommen.
Ich auch nicht.
Aber ich schwöre dir, zur nächsten Folge weiß ich es.
Siehste, aber die Zuschauer haben es auch nicht nochmal kommentiert darunter.
Nö.
Oder Zuhörer.
Aber ich meine auch, ich habe 7-4 geführt. Es war zwischendrin mal ganz eng, dann habe ich ein bisschen ausgebaut. Ich meine, müsste 7-4 für mich stehen, aber ich gucke, zur nächsten Folge weiß ich es. Also wenn der
Godot. Weißt du das, Christoph, eigentlich?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe auch den Überblick verloren.
Nein, aber jetzt eh auch, von daher egal.
So, dann würde ich sagen, Christoph, let's go, ich bin heiß.
Abwechselnd Fragen. So, okay. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Daniel an, weil der hinten
liegt. Wie ist denn genau der Modus? Erklär mal für alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen, wie jetzt genau der Modus sein wird.
So, der Modus ist, ich habe 12 Fragen für euch. Abwechselnd, also jeder 6. Und zum Schluss gibt es nochmal ein heiteres Bilderraten.
Okay. Eieieiei.
Ich bin gespannt.
Ich habe schon mal einen Stift hier.
Habe ich auch. Ich habe sogar 2 in Textmark.
Ich werde das auch mal mitnotieren. Jo, die erste Frage geht an Daniel.
Ja.
Und zwar, ich gebe dir dann auch ein paar zur Auswahl. Also du musst nicht ins Blaue reinraten. Und zwar, wie viele Spiele hat Rainer Knizia bis heute entwickelt? Pass auf, ca. 400, über 700 oder sogar mehr als 1000 Spiele.
Entwickelt?
Ich hätte 785 oder so im Kopf. Ich würde sagen, über 700.
Super, liegst richtig. Es sind mittlerweile über 700 Spiele, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden.
Alter Knizia, alter Belly.
Yeah, du alte
Maschine. Der hat übrigens auch ein Spiel, was wunderbar zu diesen alten Dingen passt, was immer noch bei mir steht. Das ist Euphrat und Tigris.
Oh, das hat sich der J-Daw letztens erst gegönnt, ne? Euphrat und Tigris.
Finde ich auch ein Spiel, was gut gealtert ist. Auch wenn ich schon lange nicht mehr gespielt habe.
Ah, okay.
So, okay. Da hat der Daniel schon mal einen Punkt.
1-0.
Jetzt der Benny. Was war das erste Kennerspiel des Jahres? Wurde heute Abend doch schon genannt.
Boom.
Krieg ich keine Auswahl?
Hey, das musst du jetzt so wissen.
Das erste Kennerspiel des Jahres war Dominion.
Nein.
Keine Ahnung.
Das war nur Spiel.
Wir haben schon mehrfach erwähnt, es war Seven Wonders.
Ach, Seven Wonders. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt.
Auf den Plätzen war Straßburg von Stefan Feld und Lancaster von Matthias Kramer.
Krätzi. Ich führe ziemlich deutlich.
Ja. Aber wann war Seven Wonders? Wann war das?
Ich muss ehrlich sagen, 2011 war es.
Erste Mal Kennerspiel.
Ach ja, Dominion war Spiel des Jahres, ne? Ah, ja, egal. War Spiel des Jahres 2009, glaube ich, ne? Ja. Ah, egal.
Dann an Daniel. Ich fürchte fast, die Frage ist zu leicht, aber gucken wir mal. Was ist das erste Spiel von Jamie Stegmaier?
Oh, komm.
Der mute Jamie. Ich weiß nicht, ist das Scythe? Ich habe keinen Plan.
Warte. Nee. Das erste Spiel von Jamie Stegmaier ist, ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch daneben gelegen.
Sagt er, ist zu leicht. Tapestry ist wahrscheinlich, ne? Viticulture selber.
Ah, okay. Ich hätte Euphoria gesagt, weil das.
Und vor allem.
Was hättest du gesagt?
Ich hätte Euphoria gedacht, weil ich immer gedacht habe, das wäre älter.
Ach, krass, Euphoria. Okay.
Aber was mich am meisten schockiert, ist, dass ausgerechnet der Haider, der das Spiel so in alle Himmel lobt, hat nicht weiß.
Viticulture ist auch gut, aber ich wusste nicht, dass es vom Jamie als Erstlingswerk ist. I please you.
Aber du führst immer noch haushoch mit 1-0.
Ja, jetzt kommt eine Frage für Benny. Er hat mindestens ein Spiel hinter sich stehen von dem Herrn. Ist heute Abend auch schon erwähnt worden, und zwar, welche Nationalität hat David Turci?
Italiano.
Was bist du denn für
ein? Ist er nicht Italiener?
Nein.
Zack, leider falsch. Leider
Ungar
falsch.
Ist der.
Ungar. Ungar.
Keine Ahnung. Ungar. Lebt in den Niederlanden, aber ist Ungar.
Keine Ahnung, wo der herkommt.
So. Dann die nächste Frage an Daniel. Welcher Autor hat die meisten Spiele des Jahrespreise abgeräumt?
Boah.
Das ist jetzt auch nicht einfach.
Deutscher?
Deutscher, ja.
Stefan Feld.
Nein. Die meisten hat abgeräumt Wolfgang Kramer.
Boah, auf den hätte ich tatsächlich getippt.
Das wäre ohne Scheiß.
Ich hätte auch auf Wolfgang Kramer getippt, ja.
5-mal, 2-mal davon mit Michael Kiesling, unter anderem Tikal und Horace. Einmal mit Richard Ulrich, El Grande, und 2-mal alleine mit Heimlichen Co. und auf Achse.
Ich hätte auch Wolfgang Kramer getippt, ja.
Er war noch 4-mal auf der Nominierungsliste.
Krass. Heimlich und Co.
Klaus Teuber ist übrigens Platz 2 mit 4-mal. Und Uwe Rosenberg hat es bisher noch nie geschafft. Und dieses Jahr auch wieder nicht. Ja.
Der hat sich wohl verpuzzelt.
Ja. Boah, hast du nicht gesagt.
So, dann kommen wir jetzt wieder zum Benny. Und ein Spiel, was auch schon erwähnt wurde heute Abend ein paar Mal. Wie oft hat sich Monopoly in all seinen 2000 Varianten bis heute verkauft? 50 Mal, 275 Millionen Mal oder 400 Millionen Mal?
Wenn er jetzt gut zugehört hat, dann wisst er das hier.
Jetzt, ja, das ist ja die Frage, als ob deine Aussage vorhin valide war, als du das gesagt hast. Das weiß man ja nicht. Aber daher, da ich es nicht weiß, tippe ich jetzt auf die goldene Mitte mit 275 Millionen Mal.
Korrekt.
Ja. Ich habe gerade ohne Scheiß, Christoph, ich habe vorhin schon gedacht, ey krass, dass der Christoph weiß, wie oft sich Monopoly verkauft hat.
Ja, wobei, das hatte ich vorher schon mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat. Genauso wie Siedler von Catan, was ich bisher 30 Millionen Mal verkauft habe.
Ja, 30 Millionen Mal, ja. Das hatten wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge.
Ich höre dich super. Ich kann mich nur gut hören, ja. Weil ich habe nämlich ich höre mich selber nicht mehr. Doch, jetzt höre ich mich.
Ist auch besser so manchmal.
Übrigens ist das Spiel von 1904. Hä? Das was? Urspiel Monopoly von Elizabeth Maggie. Die das Spiel als The Landlord's Game rausgebracht hat.
Da siehst du, die 100 Jahre ist es dann tatsächlich doch ganz gut gealtert, ne? Bis 2000.
So, jetzt kriegt aber der Daniel auch eine Frage dazu. Zum selben Spiel.
1-1 steht, hä?
Mhm. Ja. Und zwar, wobei, 1-1?
Nee. Ja. Doch.
Doch.
Nee. Ach doch, ja klar, du hast ja das mit den 275 Millionen, da war ja richtig. Ich weiß noch beim Turzi und habe gedacht, das hätte doch wissen müssen. so, dann Daniel. Wie viel hat Elizabeth Maggie, also die Erfinderin von dem Vorgänger von Monopoly, wo das Monopoly drauf basiert, und zwar fast 1:1 oder ziemlich ähnlich, für ihr Patent am Spiel The Landlord's Game von den Parker-Brüdern erhalten. So, gibt der Preis auch zur Auswahl? $100, $500 oder $5,000?
$100, würde ich sagen.
Nee, sorry, es sind $500 gewesen.
Ja, komm mal, die goldene Mitte auch gewesen.
Aber gemessen an dem, was wir da mit eingenommen haben.
Es ist so bitter, ne, dass die Leute, komm hier. Das ist ja wie mein Zitat aus dem Superstau, wo der Typ da den Ossis schön den Kasten aus dem Rippen
leiht. Ich sammle jetzt Geld.
Ich sammle jetzt hier, aber wir haben noch 25 Mark vom ganzen Kasten.
Ja, das
stimmt. Ich sammle jetzt hier.
So.
Geschäftstüchtig müsste man sein.
Jetzt gucken wir mal, ob der Benny das jetzt hinkriegt. Und zwar, wann wurde das erste Civilization-Brettspiel veröffentlicht? 1980? 1984 oder 1988?
Christoph, unser Kind der 80er.
Ja. 1980.
Das ist korrekt.
Jawohl. Jetzt ist der Potti haushoch mit 2-1 in Führung gegangen.
Und zwar von Francis Tresham, der das bei seinem britischen Spieleverlag Hartford Trefoil veröffentlicht hat. Und das Sid Meier's Civilization, was heute die meisten sehr wahrscheinlich in der Civilization kennen, ist erst 2002 bei Eagle Games erschienen und basiert zum einen natürlich auf dem Computerspiel, was aber auch wiederum auf dem Brettspiel Anlehnung auf dieses Urbrettspiel hat und auf Empire, ein anderes Computerspiel.
Empire kenne ich auch noch sogar.
So, jetzt kommt eine Frage an den Daniel. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Ist auch nicht so einfach.
Vielen Dank.
Wo befindet sich die Unternehmenszentrale von Simon? Pass auf, du kriegst Auswahl: Hongkong, Indianapolis, Vancouver oder Singapur?
Vancouver.
Oh. Nee.
Leider nicht. Indianapolis war es wahrscheinlich dann, ne?
Es war Singapur.
Oder Singapur. Hätte ich auch nicht gewusst.
Ursprünglich hat Simon eine Website gehabt, wo die sich ausgetauscht haben über das Anmalen von Minis. Ach, krass. Das war der Ursprung von Simon.
Krass.
Ach, krass.
Da lernen wir ja heute noch richtig was hier.
Ja, deswegen habe ich ja gedacht, komm, da können die anderen auch noch profitieren.
Learn to lose.
2001 gegründet.
Krass.
So, Simon, dann, ey. Und dann, ja.
Dann kommt jetzt eine spezielle Frage für den Benny. Als alter Kickstarter-Unterstützer.
Jawohl.
Welcher der folgenden Kickstarter von Awakened Realms hatte die meisten Unterstützer? Tainted Grail, Nemesis Board Game, Nemesis Lockdown oder Etherfields?
Boah, das wisst ihr aber auch nicht. Vor allem nicht die meiste Kohle, sondern die meisten Unterstützer, ne?
Genau, nicht die meiste Kohle, sondern die meisten Leute, die es gebackt haben.
Boah.
Ich würde auf Nemesis Lockdown tippen.
Ich würde Tainted Grail sagen.
Wenn ich jetzt einen Punkt weitergeben würde, wäre der dem Daniel. Aber es ist wirklich Tainted Grail gewesen. Krass.
Okay. Aber ja, das war so ein Hype darum um das Spiel.
Ich habe zwischen den beiden jetzt auch geschwankt, aber weil Lockdown halt auch so mega abgegangen ist, ne, weil es halt diese zweite Wave quasi, da war ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen.
Aber es ist extrem knapp.
Aber schwer aber da, auf jeden Fall.
Wie gesagt, das sind Tainted Grail waren auch nur knapp 42.000 Leute, um das mal ins Verhältnis zu Katan oder Monopoly zu setzen.
Eigentlich krass, ne? Aber die Umsätze steigern sie natürlich mit.
Ja, gut, die Spiele sind natürlich, das ist natürlich vom Preis her schon was anderes, ja, als so ein Spiel, was für 20 Euro beim Karstadt rausgehauen wird. Ja. So, dann der Daniel. Wie Frage hoch ist 6. der Anteil der Familien in Deutschland, die mehrmals in der Woche Gesellschaftsspiele spielen? 14%, 25% oder 33%?
14%.
Nee, sorry. 25.
Hey, auch getippt, ja.
Ey, ich habe das erste Mal 25 habe ich gedacht, also hätte ich mich auf meinen ersten Gedanken verlassen. Ich habe gedacht 25 und habe ich gedacht, ach, aber so ein Quatsch, so viele Leute sind es gar nicht.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele sind. Also weil regelmäßig jede Woche spielen in der
Familie. Ja, aber die Frage ist,
was
zählt dazu, ne? Also,
ja, wobei meine Nachbarn, die zocken auch mal schön einen Kniffel weg.
Ja. Genau, wahrscheinlich Knüffel oder in Phase 10, ne?
Ja, die sind so ein Mensch, dann sag ich mal so, spielen sie heute wieder? Dann sagen die, ja, heute spielen wir Monopoly und Kniffel.
Boah.
Und Mensch, ärger dich nicht.
Und am Ende holen wir das Seil aus dem Keller.
Und jetzt noch die letzte Frage, bevor wir zu den Bildern kommen. Mhm. An Belly.
Kacke, ey.
So, welches war das meistgespielteste Spiel auf BGG, also was auf BGG gelockt ist im Juni 2020? Also ich habe mir die Zahlen vom Juni aufgeschrieben.
Ah, ich bekomme keine Auswahl.
Also eine Frage, bevor das auflöst, wie kann man das nachgucken?
Es gibt einen Link, also es gibt eine Möglichkeit, das anzugucken. Ich muss auch immer wieder überlegen, wie man da hinkommt. Ich kann das sogar jetzt für Juli sagen. Ich kann ja mal ein paar Dinge vorlesen, welches da im Juli.
Also was in dem Monat am meisten gespielt wurde.
In dem Monat am meisten gespielt wurde, was bei BGG
weltweit?
Auch von den BGG-Usern gelockt, von den BGG-Usern gelockt wurde, auch als
Geschmack. Ist ja weltweit.
Und zwar
viele.
Also Race for the Galaxy, Dominion, King Domino, Marvel Championships, The Card Game, Gloomhaven, The Crew, Wingspan, Terraforming Mars oder Azul.
Was jetzt davon am meisten gespielt worden war?
No.
Okay, sag nochmal, wie hießen die alle? Also ich habe Wingspan,
Gloomhaven, Azul,
Marvel Champions,
Race for the Galaxy, King Domino, Azul, The Crew, Wingspan, Terraforming Mars, Gloomhaven und Marvel Champions, The Card Game. Das sind die 2, 4, 6, 8, 9. Also,
das ist nicht
ziemlich deutlich.
Echt ziemlich deutlich.
Ja.
Also ich hab Wingspan.
Nee.
Mein zweiter Tipp wäre gewesen wahrscheinlich Gloomhaven.
Also Gloomhaven ist auf 4 mit 7.372 Partien. Wingspan auf 2 mit 8.229 und The Crew mit 20.223 Partien gelockt.
Krass.
Bei BGG.
Ja, Spiel aber auch.
Aber da siehst du halt mal, warum dann so ein Golden Geek Award dann ein Wingspan vorne sieht und da kannst du dir auch schon mal überlegen, was da nächstes Jahr dran ist.
Crew.
Dass so weitergeht.
Ja. Ja. Witzig, ja.
Krass.
Ja, cool, eigentlich das mit dem Tracken, dass man das tatsächlich so sehen kann, was die Leute so zocken.
Ja, wir können ja schon mal sagen, worum es jetzt gehen wird. Also wir werden Standsbögen gezeigt bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage für die Leute, die jetzt nur hören, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie beschrieben bekommen.
Ich weiß nicht, ob er das beschrieben bekommt, genau.
Und
mal gucken, wie eindeutig die Bögen sind.
Wir müssen jetzt irgendwie anhand der Standsbögen das Spiel erraten.
So, jetzt pass mal auf. Sollen wir nochmal Bildschirm teilen? Und zwar. Nee. Nicht jetzt da.
Jetzt wird gedruckt hier.
Okay, das erste Spiel. Ich würde mal sagen, eben war der Benni als letztes dran, das heißt, der Daniel darf das jetzt erraten.
Boah.
Zwei, ich habe, glaube ich, sogar zwei.
Ja, das weiß ich.
Ja, dann sag. Ja, Daniel, du musst ja noch beschreiben für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, ne?
Es sind zwei Stanzbögen gewesen. Das eine sieht ein bisschen aus wie so eine, also wie so ein Gegenstück, dass das so 3D-Elemente sind auf jeden Fall. Und weil ich es schon weiß, dass unten sind so die Loot-Gegenstände, so ein Köfferchen und so ein Geldsäckchen. Und das ist ein Zugabteil. Und machen wir was anderes. Das andere ist auf jeden Fall so eine Kaktee und so ein Berg. Mhm, und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Colt Express ist.
Ja.
Gut, jetzt, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Daniel, weil ich hatte die alle in der Reihenfolge für Daniela zusammengepackt. Ja, also da hat er jetzt einen. Dann das nächste. Gucken, ob er das hinkriegt.
Das sehe ich auch sofort. 100 pro? Oder warte mal. Überlegen.
Boah, ich würde null Punkte machen.
Fest für Odin. Also okay. Da sind mehrere Stanzbögen. In der Mitte ist ein so ein Osterei. Und anhand der Farben orange, grün, blau. Und das sind nämlich diese edlen Gegenstände da. Diese einmaligen Gegenstände, die ganz vorne im Bild sind. Und das andere sind quasi diese kleinen Gegenstände, die man so auf das Tableau baut.
So, dann der dritte. Jetzt wird es schon etwas schwieriger. Aber das Spiel kennst du auf jeden Fall auch und hast du auch?
Das ist The Gallerist, bin mir ziemlich sicher. Da sieht man die Tickets beim Ausstanzen. Und da sind die auf dem oberen Stanzbogen sind die Unterschriften da, diese Teile von den, also oben in der Ecke sieht man diese Teile, wie heißt sie denn, diese Unterschriften, diese Signatures, die man von den Künstlern bei sich hin packt und diese viereckigen Teile aus den Stanzbögen, das sind die die
Gemälde, ne?
Artworks, die Gemälde, genau, und das andere sind halt die Dinge. Und hier unten halt sieht man ganz deutlich da diese Tickets, diese ausgestanzte Form da.
Yeah. So, dann kommt was das nächste.
Wie viel muss ich raten?
5, glaube ich.
Es kommen noch 3 Stück. So.
Aber das ist nicht so eindeutig jetzt.
Was kniffliger.
Ich werde da kein einziges von erkennen. Ey.
Ja, das sieht
mal ab.
Das unten sieht aus wie ein Gefäß, Trinkgefäß oder sowas. Könnte. Boah, aller Erde? Keine Ahnung.
Nee. Für aller Erde ist es zu braun.
Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber unten sind so wie so Milchflaschen, Milchkübel. Das andere ist wahrscheinlich so ein Geldding und da sind auch wieder so viereckige Ausstanzungen, die wahrscheinlich so ein Plättchenlegespiel halt darstellen.
Nee, ist das? Es ist Räuber der Nordsee.
Ach krass, okay, das kenne ich auch gar nicht.
So, jetzt kommt eins, was der Benni sofort erkennen würde, deswegen bekommst du's.
Ja, okay, das würde ich tatsächlich.
Ja, erkennen. Gut, das ist Tsugiyomi.
Ja, das erkennt er auch.
Und das erkennt man quasi an den dreieckigen Ausstanzungen und an den Hexfeldern.
Ja, das sind die Control-Marker und.
Genau, diese Control-Marker.
Und Tsugiyomi. Ja.
Aber geil, ja.
Und das letzte?
Ah, das ist das Spiel. Das müsste Tengarden sein, glaube ich. Da sind so Bäumchen so ausgestanzt und sowas. Ich würde sagen Tengarden.
Bleibst du dabei?
Nein, Photosynthesis, sage ich.
Oh, hat er doch noch die Kurve gekriegt.
Weil Tengarden sind ja so Pagoden und so, ne? Photosynthesis ist.
Also aber, vielleicht jetzt für die Hörer so, es waren halt zwei Stanzbögen und mit braunen Baumfigürchen quasi. Und man sieht halt relativ schön, dass die im Wechsel sind, immer bei dem einen ist der Schlitz unten, bei dem anderen der Schlitz oben. Ja, genau.
Yes, nur einen nicht gewusst. Wie viel habe ich gewusst? 5 gewusst?
5 von 6. So, jetzt kommen die für den Benni.
So, jetzt bin ich gespannt. Kann ich gar nicht. Ich glaube, das kenne ich. Also für die Hörer, das ist ein weißer Bogen mit oben rechts sind 4 Kreise ausgestanzt und 2 Kreise, wo so eine, wie so eine Kuchenecke fehlt. Darunter sind das so, sieht das aus wie so ein paar Brücken. Ich bin mir nicht sicher, aber das Einzige, was mir irgendwie einfallen wird, obwohl, warte mal, das sind so
Ich würde es nicht kennen, tatsächlich.
Ich habe erst an Coloma gedacht, aber das könnte nicht. Doch, oder? Coloma?
Ja.
Jawohl. Krass.
Coloma. Coloma. Erkennt man am besten wirklich an diesen Kreisen.
Rondellen,
mit
damit Partner. Programmierst du ja deine Aktion, die du dann verdeckt hinlegst und dann wird die umgedreht. Übrigens, Coloma finde ich auch sehr cooles Spiel. Also mit einer richtigen Gruppe ist das richtig witzig, weil bei Coloma ist es so, jeder programmiert quasi seine Aktion, dann legt jeder sein programmiertes Rad dahin und dann wird so umgedreht und die Aktion, wo quasi die meisten Leute draufstehen, da wird dann die Boost-Aktion geblockt und so ist immer so, da gibt's also Aktionen, die eigentlich alle haben wollen, aber alle wissen genau, wenn wir jetzt da drauf gehen, dann haben wir halt die Arschkarte so ein bisschen. Finde ich ein cooles Spiel.
So. Ich glaube, das gehört noch dazu. So, das nächste Spiel.
Boah. Also, ich habe jetzt hier einen dunklen Stanzbogen. Links sind drei Reihen mit ganz vielen kleinen weißen Kreisen. Daneben gibt es ganz viele helle Rechtecke. Daneben ganz viele 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen an dunklen Kreisen.
Also das, was sofort auffällt, ist, dass das Spiel auf jeden Fall gut gealtert ist.
Super. ich glaube, ich weiß es.
Ja?
Ich würde sagen, ist das vielleicht Eldritch Horror?
Richtig.
Ja, krass. Da bin ich aber jetzt nur drauf gekommen, weil diese Vierecke, die sahen so aus wie, da konnte man diese Tickets rauslesen. Und unten, das waren so die typischen, unten rechts ausgestanzt sind so typisch die Formen der Ermittler, genau. Genau. Die anderen konnte ich nicht so wirklich zuordnen, obwohl, wenn man jetzt genauer hinguckt, dann sehen da diese. Das auch, aber jetzt sieht man auch so diese roten, das ist dann so dieses Herz und dieses Gehirn und so. Jo.
Genau. So, das ist auch noch Eldritch. So, jetzt kommt das. Ach nee, die gehören zusammen. Das ist jetzt etwas komplexer.
Okay, also es ist ein weißer Stanzbogen. Rechts sind drei große Rechtecke und daneben sind ganz viele runde Kreise mit verschiedenen Farben und verschiedenen Größen. Sechs Stück, die scheinen so rot zu sein. Dann und noch irgendwie zwei weitere
Stanzbogen.
Das steht bei mir im Regal.
Genau. Das gehört auch noch dazu.
Boah. Diese ganzen Kreise. Ja, ganz viele kleine Stanzbögen jetzt, wo auch ganz viele weiße Stanzbögen mit so grauen Kreisen
drin. Mein Gott, ey, können die Leute nichts in DIN A4 machen, ne?
Weil jetzt muss ich natürlich mal gucken, ja?
Ich sehe es hinter dir im Regal.
Boah, vor allem das ist schlecht, Portier, wenn du das schon mal ausgestanzt hast, du, das ist, aber.
Boah. Mach nochmal zurück.
Das ist so Pazu Pazu in der Second Edition.
Boah, ich hab's gerade, ne.
Soll ich es auflösen?
Kreisrunden Haarausfall, sag ich.
Boah, ne, ich komme nicht drauf. Ich hätte jetzt gerade eben kurz auf Undaunted getippt, aber.
Nee,
komme ich nicht drauf.
Zeiss.
Ach, krass. Ne, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Die gute alte Seeschlau.
Noch ist alles drin.
Wenn ich noch einen verkacke, hat der Daniel das Ding gewonnen. Also zumindest den
nächste,
Punkt.
Das nächste ist, finde ich, relativ einfach, auch wenn das vielleicht nicht ganz dein Spiel ist.
Okay, es ist ein großes Zahnrad. Sieht aus wie ein großes Zahnrad im weißen Stanzbogen. Rechts unten so ein Halbmond ausgestanzt. Gute Frage, ey. Kann ich gar nichts mit. Krieg ich gar nichts
hin. Ziemlich aktuell.
Boah.
What the hell?
Weißt du es, Daniel?
Nee.
Nicht?
Ich komme, ne, muss ich passen. Ja,
ihr seid nicht mehr die Zielgruppe dafür. War zum Spiel des Jahres nominiert dieses Jahr. Nova Luna.
Boah, nee.
Habe ich noch nicht einmal in der Hand gehabt, das Spiel. Ey. Ja, dann habe ich die Raterunde verkackt schon.
Warte mal, jetzt kriegst du aber noch das hier. Das finde ich eigentlich wieder relativ easy.
Boah, ey. Also ich kann da irgendwas gerade klingelt, aber ich kann es nicht zuordnen. Also ich diese Goldbarren oder Dinger oder was das da sein soll, ist auch wieder ein weißer Stanzbogen mit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Reihen mit goldenen Rand und schwarzen Strichen durchgezogen. Ansonsten ganz viele Rechtecke in grün, blau, rot, grau. Und ja, ne, komme ich nie drauf. Also ich hab's, wenn du es jetzt mir sagst, wird's mir wie Schuppen von den Augen fallen, aber.
Underwater Cities.
Ja.
Boah,
ja.
Die SIM-Karten, das sind hier die Dinge
mit. Ja, genau, diese SIM-Karten.
Teile da von den Ressourcen. Und das letzte.
Ja, ich kann ja eh nicht mehr gewinnen. Ist egal.
Weil das ist der deutlichste Hinweis hier, glaube ich. Das Ding da. Great Western Trail.
Habe ich noch nicht einmal eine Hand gehabt, das Spiel.
Das hätte ich sofort gewusst anhand hier des Rundenmarkers. Genau, da, wo du gerade drauf zeigst. Ja. Das ist ein bisschen eingefärbt.
Gut. Tja, dann haben wir jetzt. Ich habe zwar noch Stanzbögen, aber die wollte ich jetzt nicht mehr durchmachen, weil das waren jetzt Dinge, die wurden eigentlich noch schwieriger. Wobei wir jetzt eigentlich noch ein Stechen machen müssten.
Ja, mach mal.
Jetzt genau
du machst jetzt mal ein ganz schwieriges und wer dann, 2-2 steht's und wer das Schwierige gleich als erster errät, das ist Altiplano.
Das hier.
Boah.
Wer das jetzt errät, der ist.
Also auch für die Hörer, wir müssen das ja mal für die Hörer noch beschreiben, ansonsten ist das für die relativ sinnfrei. Da ganz viele weiße Bögen mit so.
Sieht aus wie so viele zusammenhängende kleine Hexfelder.
Viele kleine Hexfelder.
Dann sowieso
mit verschiedenen Farben. Ein paar Rechtecke in verschiedenen Farben. Dann sind da so ein paar
größere, die sehen aus wie so Playerboards.
Ja, und dann gibt's noch so ein paar ausgestanzte Felder, die sehen aus wie so Wappen oder so.
Genau, das meinte ich gerade mit diesen Torbögen. Dann so ein paar rechteckige. Oh.
Nee, kommen wir nicht drauf.
Warte mal, lass mal noch.
Es ist eine, wo wir auch schon drüber geredet haben, von Neuauflagen von älteren Spielen. Boah.
Keine Ahnung. Hier. Glenmore.
Nee. Burgund von Burgund.
Ach Quatsch, ja, ich habe gerade noch gedacht, sind alle so zusammenhängend, die Hexfelder, da habe ich gerade noch gedacht. Und das sind die, wo du gerade drauf Dinge, zeigst, das die, sind diese 7, 9 Punkte,
wenn du es als Erste schaffst, die Landschaft da oder das Teil.
Fuck, ey. Die zusammenhängenden Hexfelder haben mich ein bisschen irritiert.
Ansonsten bin ich heute auch gern mal gönnerhaft. Im Prinzip hat der Daniel den schwereren Part des Spiels gewonnen mit den Stanzbögen. Dann kriegt der Daniel heute den Punkt. Weil ich fand, das mit den Stanzbögen ist deutlich schwieriger gewesen als bei den Fragen kann man ja immer noch raten, aber die Stanzbögen, da muss man schon Skills für haben. Daniel, den Punkt gestehe ich dir heute zu.
Nee, wir machen hier. Du willst hier nur der Gönner jetzt einmal sein, der.
Nee, es ist ja wirklich so.
Wir machen ein 8-5 daraus. Jeder einen Punkt. 8-5. Ich bin Ehrenmann, Junge. 8-5. Wann ist denn eigentlich Auszahltag eigentlich?
Bei 10 eigentlich.
Bei 10, habt ihr gesagt.
Jetzt sag mal, Christoph, du hattest doch diese Idee, dass man hier da dieses Hengist dann sich zulegen soll, ne? Spiel, ja. Da habe ich sogar schon nach dem Spiel geguckt, das ist ja auch ultra schlecht bewertet.
Ich wäre ja dafür, dass der Daniel sich einen halben Bart abrasiert.
Jo, das
geht. Nee, das finde ich.
Verlierst.
Kannst ja nur für die Folge machen, danach kannst du ihn ja ganz abrasieren. Dann fällt er mir auch
gar nichts ganz abrasiert haben. Ja, wir gucken mal. 8-5. 8-5. Aber danke, Christoph. Geiles Ding auf jeden Fall. Das regt dann mich auch nochmal dazu an, irgendwie ein bisschen tätig zu werden, weil irgendwie so Woche für Woche irgendwie mal sowas Neues und Erfrischendes aufs Parkett zu bringen, ist dann auch mal ein bisschen schwierig, aber das war cool. Ich fand das auch mit diesen Stanzbögen, fand ich richtig geil. Das fand ich eine coole
Sache. Wenn der Stefan Godot ja noch was hat im Petto.
Ja, der hat schon was vorbereitet, ja. Der sagt, er hat was Geiles am Start.
Ich hab da mal was vorbereitet.
Mhm.
Ja, so, Leute, wir sind sagen, genau bei 2 Stunden.
Sind wir für heute durch. Genau, haben wir schon mal, wir werden auch immer länger. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, durch für heute.
Und ja, vielen Dank, Christoph. War schön mit dir.
War mir wie immer eine Ehre mit euch beiden. Und ich bin mal gespannt, was so in den Kommentaren los ist. Vielleicht gibt's ja den einen oder die andere, die auch schon in den 80ern gezockt haben. Vielleicht haut da mal raus, was so eure ersten Games waren. Spiele, die ihr schon seit 30 Jahren, 40 Jahren im Regal habt. Wie steht ihr zum Thema gut altern? Seid ihr vielleicht gut gealtert? Oder habt ihr auch schon die eine oder andere Falte auf der Stirn? Haut's mal raus, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und in diesem Sinne sind wir durch. Danke fürs Einschalten, Leute. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Christoph, vielen Dank, dass du am Start warst. Daniel, dir auch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Ciao.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.